stapf, stapf, stapf. Na, wo ist denn...
Schneid, schneid, schneid.
Wo ist denn diese...
Schneid, schneid, Knips.
Harte rauf, stapf.
Nacktschnecke weg, kick. Schneid, schneid, Nacktschnecke zerschneid.
Ärmel nach hinten, gekrempel, Geräusch.
Hier Baseball-Cap um die Sonne zu schützen. Schnapp, schnapp, schnapp.
Durch zwei Hecken durchguckst.
Schnipp, schnapp, schnapp. Schnapp, schnipp.
Aufgeregt wink.
Hier kurz geguckt. Ist da was? Nee, da ist nix.
Nochmal
schnipp, schnipp, schnipp. Schnapp hier so ein bisschen mit der Nagelschere, so dem kleinen
Häschen ausge.
Da winkt doch jemand. Schnipp, schnapp, schnipp. Gartenschere wegleg. Zurückwink. Hallo, schöner Tag heute. Ist ja sonnig.
Können Sie mich sehen?
Ja, ich bin der Gärtner. Hallo.
Ich bin der Mann, der hier durchläuft. Wissen Sie, wie es
wink,
hier...
Wink, wink, wink.
Wink, zurück, wink.
Wink, wink.
Zurück, wink.
Wink.
ASL,
na,
Fragezeichen.
Was?
ASL.
Was ist ASL?
Age, Sex, Language.
Ach so. Ne, ist doch egal. Wir sind ja hier im Labyrinth. Wink, wink.
Ich dachte, wir sind bei Knuddels.
Ja, das ist...
Da sagt man auch immer, was man macht.
Ich komme aus dem Jahre 1923... Wink, wink, wink.
Wink, wink.
Gab's noch kein Knuddels?
Wink, wink. Wissen Sie, wie es hier, wo haben Sie so einen kleinen Jungen gesehen, ungefähr so groß? So groß?
Zeig.
Groß, zeig.
Ah, ja.
Zeig. So groß ungefähr, zeig.
Moment mal, Kopf kratz, kratz, Bart kratz, kratz. Baseball Cappy so leicht zur Seite richten.
Hektisch umgucken. Ich muss langsam, ja, können Sie mir... So, zeig.
Ja, zeig. Ich glaube ja, aber ich weiß nicht mehr, in welche Richtung. Das ist ein bisschen... Idee? Geb? Nein, das wäre jetzt eigentlich gar kein Asterix-Text gewesen.
Zack. Puff. So,
wenn Sie die rechte Hand immer an die Wand lehnen...
Ja, rechte Hand, deutlich.
Und dann immer quasi mit der Hand laufen, ja. Haben Sie die Chance, Ihren Jungen... Ist es überhaupt Ihr Kind? Frag. Fragen,
ja.
Guck, Schulterzuck.
Stirnkräusel. Ja.
Was machen Sie denn mit der Axt da? Frank-Kuck.
Axt hinter dem Rücken versteckt. Welche Axt?
Ich dachte, da wäre eine Axt gewesen.
Nein.
Beugt sich hinter den Rücken. Hinter den Rückenbeug.
Umdreh, damit die Axt wieder woanders ist.
Wieder auf die andere Seite der Richtung.
Nein, hier ist keine Axt. Ich habe noch nie hier eine Axt. Wissen Sie, also... Wo ich jetzt hin, die Richtung zeige,
ja,
oder die
Ihnen,
Richtung
zeige. Ich habe Ihnen Hand nehmen, rechte Hand nehmen, an die Hecke dran,
aua.
Klatschen.
Stech,
Sie müssen Sie müssen in der Hecke Stech. Mit der Hand bleiben und dann immer recht, also immer der Hand folgen, dann kommen Sie da bestimmt irgendwo raus.
Danke.
Bitte, nick, nix,
Axten,
nick.
Axt nehmen.
Hände in die Hüft stemmen.
Axt in die Luft.
Hinterkopfkratz, komischer Typ.
Aushol, Axt.
Ach, Moment, ich vergesse. Wir haben jetzt seit diesem Jahr, nein, seit 1922 haben wir das installiert, eine Beschallungsgrammophonanlage, die ganze Heckenlabyrinth beschallt.
Umguck.
Ja, Sie können es nicht sehen, ich habe die Lautsprecher geschickt hinter den Hecken verschanzt. Aber wir könnten ein bisschen, ich könnte Sie ein bisschen, weil Sie jetzt wahrscheinlich einen längeren Weg vor sich haben.
Axt wieder herabsenkt.
Ja, Moment, was macht denn jetzt die Axt da?
Axt wieder hochheb.
Sie hatten doch hier gerade eine Axt.
Nein. Diese Axt.
Was will man, was wollen Sie überhaupt, machen Sie aber nicht meine Hecken kaputt jetzt hier.
Versprochen.
Na gut, ich will das nochmal durchgehen lassen.
Dem Gärtner über die Wange streich.
Ja. Ist danke. Ich weiß, ich habe ein bisschen Stoppeln angesetzt in den letzten 100 Jahren. Aber jetzt, ich mache Ihnen jetzt hier noch ein bisschen Beschallung an. Das ist ein kleiner Service von uns hier vom Drüberguck Hotel. Und dann läuft jetzt ein aufklärerisches kleines Ständchen für Sie.
Zufrieden grins.
Ja, ich auch.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Oh, Herr Eisenbart, ich habe ein Brot ausgeschüttet.
Dann kann ich Ihnen helfen.
Ich hab ein Brot ausgeschüttet. Mein schönes Brot vom Feinbäcker, vom Wienerischen.
Ist es gutes Brot vom Vortag?
Ach, ja, nein. Es ist schon wieder ein selbstfabriziertes Chaos hier ausgebrochen, aber es ist ja auch gut. Unruhe ist das Thema, also beziehungsweise Unordnung und Chaos und Weggabelungen.
Das ist heute unser Thema.
Ja, erstmal hallo liebe ZuhörerInnen, willkommen bei Eisenbart und Meisendraht, diesmal auch mit zwei verschiedenen Namen im Titel, denn Herr Eisenbart hat es mal wieder geschafft, ins Studio hineinzurutschen nach einer kleinen Containerreise. Das haben wir das letzte Mal schon. Wir haben heute sehr viele Texte für Sie dabei. Wir sind das Literaturmagazin übrigens. Das eine Literaturmagazin.
Ja, erstmal den Sendungsnamen, genau. Und was eigentlich hier
Literatur,
passiert.
Literatur, Underground, Literatur, feine Texte, maßgeschneidert auf ein Thema hin, jeden Monat neu.
Sie sind noch ganz aus der Puste.
Ich bin ganz aus der, wie, Sie kennen mich. Ich bin immer unterwegs. Ich war gerade am Pfalzner Weiher.
Ja.
Und habe mir Enten zu Gemüte. Und dann bin ich etwas in Verzug geraten, denn die Enten waren doch zeitaufwendiger als gedacht. Herr Eisenbart, ich glaube, wir haben jetzt nach einer langen Durststrecke, nach einer entbehrungsreichen Reise, könnte man fast sagen,
wirklich.
Sind wir wieder langsam dabei, uns wieder einzugrooven, wie Maradona sagen würde, get in the beat oder so, oder get in the groove.
Maradona?
Genau, Maradona, get in the beat, get in the groove, das machen wir gerade, wir getten in the groove.
Wir getten in den Groove hinein. Ja. Ich habe Ihnen auch ein Buch mitgebracht.
Ein Buch?
Get in the Buch.
Jörg, Luis, ich lasse ihn ja. Noch mal lesen. Wissen Sie, das Kreuz, ich hatte gestern erst eine Diskussion über diesen Autor. Das Problem ist auch immer, wenn man nicht deutschsprachige Autoren liest oder AutorInnen, sagen wir ja, dann ist es immer ganz schön schwierig, zum einen überhaupt diese Schätze zu heben, wenn man dem nicht, also es schließt sich ja nicht sofort. Also ich meine, wenn es auf Englisch ist, geht es ja noch, aber den argentinischen Herrn, können Sie mir sagen, wie man das richtig ausspricht?
Jorge, Luis,
ja?
Borges.
Ja, also allein schon die Aussprache ist schon schwierig. Und dann auch noch die Texte zu lesen, ist ja auch nochmal, und dann ist auch noch ein Rotko vorne abgebildet. Das ist
ja
für das Bildungsbürgertum ein Festmahl hier, dieses Buch.
Aber wir können ihn ja anders nennen. Wir können ihn Jörg, Ludwig,
Burkhard
nennen. Zum Beispiel für die Menschen zu Hause, die des Spanischen mächtig sind, zum Beispiel berühmte ZuhörerInnen von Latinotopia oder Corazón de Tango, die wissen, wie dieser Autor ist.
Genau, also jedenfalls, dieser Autor wird uns natürlich auch ein bisschen beschäftigen.
Ja, wird heute in der Sendung eine größere Rolle
spielen. Denn er hat ja auch viel mit Irrgärten und Labyrinthen, das ist ja ein Thema bei Borges. Ich sage jetzt Borges, ich hoffe, ich...
Gut.
Sie können das, ich nicht. Ich habe das nicht studiert.
Sie können das R nicht so rollen.
Borges.
Das klingt ganz gut.
Ist ja fast schon fränkisch.
Ja, das stimmt.
Herr Eisenbart, aber wir haben das Thema noch gar nicht gelüftet.
Das stimmt.
Vielleicht hat sich die ein oder der andere schon gedacht, dass es jetzt, wenn es um Borges geht, denn um was könnte es gehen? Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Um Spiegel?
Nein.
Der Borges hatte Angst vor Spiegel.
Ah.
Er hatte zu Hause keinen einzigen Spiegel.
Und ich dachte immer, er hatte Angst vor Vögeln. Oder vor Eiern oder sowas.
Auch vor Eicheln, Zwillingen.
Das sind ja, stimmt, das sind Spiegelbilder
von genau. Sich. Ja. Das war für ihn unheimlich. Deswegen hat er zu Hause alle Spiegel hat er kaputtgeschlagen.
Sind Sie ein Kenner?
Ich bin ein Kenner. Ich hab diesen Film gesehen von Greta Gerwig. Barbie-Film habe ich mir angeguckt. Ich bin jetzt ein Kenner. Das kann man wohl sagen.
Okay.
Werden wir vielleicht auch noch drüber reden.
Also diese unzureichende Zueignung ist jetzt ein bisschen versandet. Aber liebe Zuhörerinnen, jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Es geht um Irrgärten.
Aha.
Und ich denke, wir müssen auch zwangsläufig über Labyrinthe sprechen.
Ja.
Man kommt gar nicht umhin. Wenn man recherchiert.
Ja, Sie haben mich das letzte Mal getadelt, als ich Labyrinth gesagt habe. Haben Sie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema.
Ja.
Da wollen Sie gar nicht drüber reden.
Es ist so. Ich habe recherchiert zum Thema Irrgarten.
Ja.
Da sind auch viele rollende, also R's drin.
Ja.
Und es gibt zwei Lager von LinguistInnen oder linguistische Philosophien bei diesem Thema.
Ja.
Die einen sagen, es gibt eine strikte und zwar ganz, ganz klare, strikte Trennung zwischen der Bedeutung Irrgarten und Labyrinth und es ist sehr wichtig, das zu trennen.
Ja.
Und das andere Lager sagt, das ist eigentlich ziemlich hanebüchner Quatsch, denn der Begriff Labyrinth stand ursprünglich schon immer für Irrgarten. Also Irrgarten ist quasi, man würde dann sagen, Irrgarten ist eine Spezialform des Labyrinths, aber es gibt eben auch die Spielart, die sagt, das sind getrennte Begriffe. Und jetzt frage ich Sie, wissen Sie den Unterschied?
Also jetzt so stand der Pedel natürlich nicht. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen abgeschweift.
Ja.
Weil ich überlegt habe, ob es da etymologisch irgendwie einen Zusammenhang gibt. Aber
die Etymologie ist auch Kraut und Rüben.
Von Labyrinth ist mir gerade
nicht
schlüssig.
Da kann ich auch nicht, das ist auch jetzt nicht Ihr Fehler, denn es ist noch überhaupt nicht klar, wo das Wort genau herkommt. Ich kann Ihnen gleich ein paar,
vielleicht von den Etruskern?
Jetzt, wir kommen gleich dahin. Lassen Sie uns erstmal kurz die Begriffsabgrenzung Irrgarten und Labyrinth machen, damit die ZuhörerInnen auch mit uns auf einem Stand in den Sprung, in das Wasser,
in den Garten hineingehen
können. Also passen Sie auf. Ursprünglich gab es nur Labyrinthe, also geschichtlich gesehen. Der Begriff Labyrinth bezeichnet, und jetzt im strengen Sinne, wenn Sie jetzt dieser strengen Definition folgen, ist ein Labyrinth ein in sich verschlungener und gefalteter Weg, der sich nicht verzweigt. Und das ist der große Unterschied. Wenn Sie in ein Labyrinth hineinlaufen, gibt es nur einen Weg, den Sie ablaufen, bis Sie zur Mitte kommen. Und es gibt keine Rätsel, es gibt keine falschen Verzweigungen oder keine Sackgassen. Es gibt nur einen Weg.
Okay, das heißt, das verrückte Labyrinth ist eigentlich ein Lügenspiel.
Ja, richtig.
Also
richtig.
So unter den Tabletop-FreundInnen unserer HörerInnen. Wenn Sie dieses Spiel besitzen, dann
nehmen Sie
es jetzt und werfen es in Ihren Ofen zum Beispiel oder in eine Kiste und da schreiben Sie drauf, zu verschenken.
Aber das verrückte Labyrinth verfolgt mich schon seit, also das habe ich auch gespielt, mal im Kaffeekranz.
Kaffee,
weiß ich nicht, Fuß. Wenn jetzt noch jemandem was sagt, das war so ein Rotlichtkaffee früher.
In Nürnberg
an der Frauentormauer. Und da wurde das verrückte Labyrinth.
Das Spiegelcafé Fuß.
Nein, lassen Sie mich doch, es geht um Fuß gleich.
Achso.
Und eines, kennen Sie, also das verrückte Labyrinth, da sind ja so Illustrationen abgebildet von Schätzen, von Gegenständen,
von die man einsammeln
kann und Monster. Und eines dieser Monster ist ein Geist, der gleichzeitig ein Fuß ist.
Ist das wahr?
Das ist wahr, das ist nicht gelogen. Der hat auch, glaube ich, sogar noch Haare. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz
sicher. Und das basiert auf einer wahren Begebenheit?
Ja, jedenfalls verfolgt mich diese Illustration immer wieder, springt die mir entgegen, eine sehr eindrucksvolle. Sie sollten dieses, schauen Sie doch mal im Internet nach.
Vielleicht können Sie ein NFT davon kaufen.
Vielleicht kann man das auch als NFT, soll ja jetzt angeblich auch wieder. Irrgarten. Also, passen Sie auf.
Wollen wir vielleicht mal einen Text hören? Sie merken sich, was Sie sagen. Oder waren Sie noch
Lassen Sie
nicht
noch
fertig?
Einmal kurz ja, den Irrgarten gut. dazu abgrenzen und dann können wir gerne einen Text hören als Auflockerung. Also, wir hatten jetzt Labyrinth, ist ein in sich verschlungener Weg, der aber keinerlei Verzweigung hat.
Ja.
Man läuft quasi einen vorgegebenen Weg bis zur Mitte durch, ohne eine Frage, bis ohne ein Fragezeichen. Hof. Es ist quasi alles vorgezeichnet.
Ja.
Der Irrgarten hingegen ist viel später entstanden in der Renaissance.
Ja.
Deswegen ist auch die etymologische Verwirrung, weil früher ein Labyrinth mit Verzweigungen auch Labyrinth hieß.
Ja.
Und in der Renaissance erst wurden dann architektonische Anlagen gebaut, sowohl in Kirchen, am Fußboden, als auch in... Nein, Quatsch, am Fußboden sind die Labyrinthe, sorry, das nehme ich zurück.
Ich rede von
diesen Heckenanlagen, die man kennt aus den Historienverfilmungen, wenn dann die Frau mit so einem aufgeplusterten Röckchen dann so hui, hui, ha, 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 und der
mit so einem Reifrock, ne?
Ja, mit so einem Reifrock und die Herren mit so einem Gehstock und so hochhackigen Schuhen laufen
und
dann so
ha, 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 ha,
dich kriege ich heute, ha, 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 ha. Und dann rennen die da so durch und das ist alles zur Erbauung quasi und auch dieses sich verirren hat natürlich dann auch philosophisch, aber da können wir uns gleich philosophisch
dafür. Ist ja auch sehr erotisch.
Das ist eine absolute erotische...
Weil da kann einem niemand zugucken.
Richtig, und man kann sich ja auch zurückziehen und da gefunden zu werden beim Techtelmechteln, das
ist... Uiuiui.
Ja, da geht es richtig heiß hoch, runter.
Das wird ja direkt sehr, sehr heiß, direkt hier um 16 Uhr.
Ja, aber zuerst hören wir einen Text. Jetzt frage ich mich bloß gerade, welchen Titel wir am besten hören.
Welchen Titel haben Sie musiziert?
Auch ein Text kann einen Titel haben, Herr Eisenbart.
Ach so.
Dann hören wir doch, weil wir doch gerade schon bei der Erotik waren, von Franziska Flachs, das nette Gedicht Sommernacht im Labyrinth. Einfach.
Oh, das klingt ja schon wieder sehr...
Ja, da müssen Sie, spitzen Sie mal die Ohren und hören Sie mal hin. Da hat sich die Autorin Gedanken gemacht. Zum Irrgarten speziell.
Ich freue mich. Wiedersehen.
Sommernacht im Labyrinth, bei langsam abgesenkten Scheinen und Tropenluft. Wir sind von Faltern abgesehen allein. Nördlich beginnen wir die Reise, zur Mitte hin ein langer Weg, den wir auf zärtlich kühne Weise langsam scheu erkunden, leg nur deinen Schatten nieder, damit wir in ihm Kühlung finden, solange wir uns immer wieder durch dieselben Pfade winden. Bis du den Kopf gen Süden senkst, wo Hügel hoch zum Himmel streben, auf die du deine Lippen lenkst, bis sachte, unverhohlene Beben mich erschüttern. Ich suche Halt im Buschwerk, in den Zweigen, in deinem Arm, vergrab mich bald in deinem Haar, um dir zu zeigen. Der Weg ist schön, ich geh ihn gerne. Ich hangel mich hinunter, öffne mich für Geschmack und Duft, ich lerne zu vertrauen, inniglich. Gleiten wir dem Ziel entgegen, wo Keime aus den Tiefen sprießen und Rosen sich aufblühend regen und wir vor Freude überfließen. Doch dann versperrst du mir den Weg zum stark herbeigesehnten Ziel und flüsterst, dass es dir gefiel, wenn ich noch ein bisschen bliebe. Denn wir sind im Labyrinth der körperlichen Liebe.
Hoppla, da ist aber...
Da ging es im Buschwerk,
da
ist was im Busch, könnte man sagen.
Aber wirklich.
Ah ja, ich muss auch immer jetzt die SprecherInnen ansagen. Wir haben diesmal einen Mischmasch an SprecherInnen. Grüße gehen raus, unsere Haus- und Hofsprecherin Verena Schmidt. Die war unpässlich. Die war auf wichtigen Kongress, auf SprecherInnen-Kongress. Da zieht man sich so Roben an und dann tanzt man so um Feuer rum und lernt die neuesten Atemtechniken und sowas.
Und auch die Dialekte lädt man sich da runter.
Richtig.
Also da lernt man die neuesten...
Und so chorisches Sprechen und so macht man dann...
Mit dem Besen auch.
Ja.
Auf dem Besen reiten.
Auf dem Brocken haben die sich getroffen.
Ja, genau. Auf dem Blocksberg,
ja, meinen Sie. Das ist dasselbe, Herr Eisenbart.
Das ist dasselbe? Das
ist dasselbe.
Der Brocken?
Ja.
Wirklich?
Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher.
Wissen Sie, was ein Batzen ist?
Nee, aber nein, erzählen Sie.
Ist doch Geld.
Ja, ist Geld.
Ja.
Aber ich habe... Wo landen wir denn jetzt? Wir müssen ein bisschen... Wir haben sehr viel Text.
So,
wir haben 13
ja,
Texte. Stimmt. Weil das thematisch sich so anbietet, können wir kurz nochmal über die Irrgärten reden. Wir hatten ja gerade die Definitionsunterschiede gemacht. Ich habe gerade schon gesagt, Labyrinth war auf jeden Fall, ist das ältere Wort von der Herkunft her. Also es kommt aus dem Griechischen. Man weiß aber nicht genau, was die Etymologie hergibt. Also es gibt da so ein paar Theorien. Zum Beispiel gibt es ein Wort für Doppelaxt. aus einer älteren, also einer vorgriechischen Sprache, das Labris heißt, die Axt. Und man geht davon aus, dass es unter Umständen damit zusammenhängt, dass nämlich bei Kreta, wo das Wort herkommt, irgendwie Doppeläxte verbreitet waren. Aber das ist eine sehr wackelige Theorie. Es gibt die Theorie, dass es das Labyrinth irgendwie auch für eine bestimmte Art von Ort steht. Aber man weiß es nicht genau, weil das anscheinend ein vorgriechischer Wortstamm von der Sprache, die längst verloren ist.
Ja.
Und auch da sind schon die Wirrungen ja schon vorprogrammiert.
Ja, genau.
Es gibt auch interessante Theorien, wie das Gebilde-Labyrinth ursprünglich entstanden ist. Ich habe da sehr viel gelesen, dass es eine gängige Theorie
ist. Wahrscheinlich mit den Schafen in Griechenland. Die haben sich immer in den Weg reingesetzt. Ich war ja in Griechenland und da waren viele Schafe unterwegs. Und auch andere Tiere, Katzen zum Beispiel, waren viel auf der Straße gesessen. Und da konnten die Leute nicht durch. Und dann hat man einen neuen Weg gebaut vielleicht. Ist das so?
Nein, passt sie auf. Labyrinthzeichnungen. In der Vertikalen, auf Steinen oder auf Fresken, sind schon sehr lange verbreitet. Und ich habe jetzt leider den Namen dummerweise vergessen. Also der große Labyrinthforscher,
das Deutsche. Sie haben jetzt das verblättert auf Ihrem...
Ja, stellt die These auf, dass es sich ursprünglich um Tanzchoreografien handelt, die man am Boden quasi aufgezeichnet hat. Es gibt zwei, also zum einen ein simpler Fruchtbarkeitstanz, wo dann in einem Weg quasi, im vorgegebenen Weg abgelaufen wird, um quasi etwas zu beschwören oder irgendwie die Götter wohlzusinnen. Es gibt aber auch so Tänze, wo Menschen in Ketten quasi aneinander in einer Reihe laufen und dann so abknicken. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist menschliche Topologie.
Aha.
Kennen Sie Topologie? Wissen Sie, was das ist?
Ja.
Wenn man etwas verformt, so lange bis quasi eine Wurst sozusagen, Labyrinth ist Topologie. Sie nehmen einen langen Weg und also verformen ihn in sich und knoten ihn und winden ihn.
Die Wurstheit von
die Wurstigkeit.
Die Wurstigkeit von einem Gang.
Richtig. Und diese Menschen haben dann quasi sich an die Hand genommen und dann so immer 7 konzentrische Kreise quasi gebildet, während sie sich alle an der Hand gehalten haben. Und da ist ja schon ein Labyrinthform dadurch, entsteht ja dadurch.
Also vielleicht ein deutsches Lehnwort wäre dann zum Beispiel Gangwurst für Labyrinth. Würden Sie da mitgehen?
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes?
Klingt
plausibel. Eine Gangwurst.
Klingt plausibel.
Wollen wir einen Text hören?
Gerne.
Gelesen.
Ja.
In letzter Minute, muss ich wirklich sagen, von
ich habe die Sprecherin gar nicht, Anna Husser hat gesprochen, die das körperliche Liebe-Labyrinth habe ich gar nicht genannt.
Liebe Grüße.
Ich habe nur Verena Schmidt genannt, die nicht konnte, und dann sind wir abgeschweift. Also danke dafür.
Danke an alle, auch an Mörtel aus der Musikredaktion von Radio Z, der den nächsten Text auch mit heißer Nadel gelesen hat. Viel Spaß.
Im weiten Raum der Stille. Ein Mann, N, ist einfach da. N. Immer wenn ich durch den Raum schwebe, beginne ich zu tanzen. Ich tanze in der Luft, umschwinge mich selbst, erhöre meine Bewegungen, ertaste meine Wahrnehmung, werde eins mit meiner selbst. Ich bin und ich werde in einem Moment, in dem ich schwebend durch den Raum gleite. Er geht ein wenig umher, nahezu schwebend. N. Trotz dessen, dass ich durch den Raum schwebe, in der Luft tanze, mit mir eins werde und zugleich bin, höre ich ein fremdes Geräusch, das tief in mir drin ist. Ein Geräusch, das mich beständig begleitet, auf meinen Wegen, zu meinen Taten, es ist immer da und möchte nie selbst vergehen. Er steht erneut an einer Stelle, schaut nach oben. N. Erst wenn ich mich entscheide, die Stille zu suchen, wenn ich mich darauf fokussiere und meine gesamte Energie in diese Richtung lenke, dann passiert es, dass ich mich zu dieser Stille hinbewege. Das fremde Geräusch begleitet mich auf dem Weg dorthin, doch mit jeder Etappe, die ich auf meinem Weg zur Stille hinter mich bringe, erlange ich ein Stück mehr Ruhe und Gelassenheit. Bewegt sich durch den Raum, die Bewegungen werden fließender und auf ihre Art und Weise leiser. N. Wenn ich mehr als die Hälfte der Strecke hinter mir habe, ist das fremde Geräusch so leise geworden, dass ich beginne, meine eigene Stimme, die tief in mir verborgen liegt, direkt neben der Stille quasi an- und abgekoppelt zur gleichen Zeit zu vernehmen. Erst als Gefühl, dass ich etwas Vertrautes höre, dann immer klarer und klarer, bis ich schließlich die innere Stimme sehr deutlich höre. Er bleibt stehen und spricht mit seiner inneren Stimme. Diese wird in ganz kleinen Schritten lauter. N. Sridayan, Sridayan, Sridayan. Es ist mein Mantra, meine innere Stimme, das Gefühl, mein Kompass in der Weite, der Weg aus dem Irrgarten meiner selbst. Ich muss nur dieser Stimme, diesem Wort folgen und ich finde meine Mitte, meine Stille. Sridayan, Sridayan, Sridayan. Er wird langsam wieder leiser. Dann, plötzlich, geht ein Ruck durch seinen Körper und er wacht aus seiner Versunkenheit auf. N. Es mag vermessen klingen, den Punkt, an dem ich meine Stille finde, dort zu verorten, wo dauerhaft ein Wort erklingt. Meine innere Stimme erklingt dort, wo meine Stille in mir selbst ist und schreit quasi stumm Sridayan. Wie passt das zusammen? Diese Frage stelle ich mir nicht mehr, nachdem ich verstanden habe, dass der innere Kern, die innere Stille, nichts mit der Vorstellung eines geräuschlosen Ortes ist, sondern dort, wo wir uns selbst in der Stille befinden. Bei manchen Menschen ist dort sogar ein heftiger Sturm zu finden. Mein Sturm ist Sridayan, Sridayan, Sridayan. Mit einem wissenden Nicken geht er ab. Alle ab.
Alle ab. Ja, da ging es jetzt schon ein bisschen, da hat er schon eine philosophische Schlagseite. Von wem, wem kam der Text?
Von Christian Knieps.
Ja, Knieps.
War der Text.
Ohne Lampe diesmal.
Ja, ohne Lampe, genau. Aber ist Ihnen aufgefallen, in der Luft schwebend tanzen?
Ja,
das ist ja das,
da ist Tanzen
drin. Das ist
ja
das Labyrinth.
Ja.
Das ist die Beschreibung.
Ja.
Entweder hat er sich sehr gut damit befasst im Voraus oder es ist ein sehr guter Zufall, der ihm da passiert
ist. Es sind noch mehr Zufälle in dem Text gewesen, die heute noch auftauchen werden. Also wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, in das Labyrinth dieser Sendung einsteigen möchten, müssten Sie jetzt eine Marke setzen und dann später nochmal den Text hören. Es waren ganz viele Symbole und Motive, die nochmal auftauchen werden, auch in anderen Texten. Also es ist ein großer Spaß, auch die Sendung zum Beispiel 100-mal zu hören.
Ja, oder wenn Sie selber bei der Sendung mitmachen möchten, dann müssen Sie quasi schon vor 3-4 Wochen uns angeschrieben haben unter eisenbadmeisendraht@gmx.de. Oder Sie machen das jetzt.
Das ist sogenannte Zukunftskontingenz, Herr Eisenbart.
Das ist sogenannte vielleicht der
Es ist etwas, worauf ich anspiele. Es ist alles verschachtelt und verzahnt, Herr Eisenbart. Sie können das gar nicht. Auch die Erotik, das ist alles. Und das Tolle ist.
Und die Zeit.
Die Zeit ist auch noch verschachtelt.
Was ist das mit der Zeit?
Das ist wie eine Matroschka-Puppe.
Ja.
Ist die Zeit
an sich. Ich wollte mit Ihnen über was reden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon aufmachen soll, die Büchse.
Ich würde die gerne ein bisschen noch zurückstellen. Ich würde gerne über das, sagen wir mal, Küchenphilosophische zuerst und dann in das etwas tiefer einsteigen, damit wir das nicht niemanden überfordern hier.
Gut, alles klar. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Texte.
Ja.
Aber vielleicht gehen wir...
Wir können ein kurzes Gedicht noch nachschieben an der Stelle.
Ja.
David Telgin. Nennt sich Umher.
Also bitte hören Sie jetzt auf, uns E-Mails geschrieben zu haben. Wenn Sie jetzt an dieser Stelle angekommen sind im Podcast, dann können Sie jetzt aufhören, Texte zum Thema Irrgärten zu schicken, denn wir schaffen am Ende nicht alle.
Also David Telgin, Umher, auch wieder gelesen von Anna Husser. Und dann reden wir ein bisschen über das Motiv, was da vorkommt.
Gut.
Bitte.
Viel zu oft irrte ich. In Gärten irrte ich und lief dumm umher. Dabei wollte ich doch nur zu dir.
Ich muss das hier an der Stelle mal sagen. Wie viele dieser eingesendeten Texte zu diesem Thema über Zwischenmenschliches tatsächlich handeln, also von zwischenmenschlichem Handeln, von der Suche nach zweier Menschen, also das hat mich sehr erstaunt. Also wir werden da noch ein paar mehr Texte, die in diese Kerbe schlagen, haben. Ich wollte gerne die Suche noch mal kurz in den Vordergrund stellen, auch das philosophische Symbol des Labyrinths zuerst. Also das Labyrinth, das nur einen Weg kennt, keine falschen Abzweigungen kennt. Ich habe vorhin geredet, dass es auf Kirchenböden zu finden ist. Zum Beispiel in Frankreich war das im gotischen Stil sehr beliebt, in der Kirche ein Labyrinthmuster auf den Boden zu kacheln. Und auch das ist natürlich symbolträchtig, nicht wahr? Da wurde dann früher auf Knien wurde dieser Weg abgelaufen oder gerubbt, um quasi diese Vorzeichnung und die Erlösung quasi zu finden auf dem einen Weg, den Gott eben vorgegeben hat. Nicht wahr? Also die Symbolik hier im Labyrinth, die Labyrinth-Symbolik ist, es gibt ja nur einen Weg und wir müssen ihn quasi einfach nur mit viel Glaube oder mit viel Zuversicht ablaufen, dann kommen wir schon dahin, wo wir hinwollen.
Und wenn wir mal vom Weg abkommen, dann ist auch das vom lieben Gott so programmiert worden. Das heißt, man kommt eh wieder zurück. Denn Abzweigungen gibt es immer, aber es gibt am Schluss kommt man immer beim Ziel raus. Das nämlich Ding, zum Beispiel Eigentumswohnung zum Beispiel. Wenn der liebe Gott das für einen so vorbestimmt hat, dann muss man keine Angst haben, wenn man zum Beispiel zwischendurch mal...
Aber das Interessante ist, es scheint so zumindest, was ich gelesen habe, dass tatsächlich es diesen einen Ursprung, nämlich Kreta, für das Labyrinth gibt. Wir werden später natürlich auch darüber noch reden müssen, leider.
Was ist das jetzt für ein...
Das werden Sie dann... Wir werden da noch hinkommen, dann werden Sie es verstehen.
Nee, warum denn? Warum? Leider? Warum müssen wir da hinkommen? Nach Kreta? Ah, Sie wollen es spannend machen.
Naja, Sie kennen das, die Geschichte kennen Sie ja selber am besten.
Die habe ich noch nie gehört.
Ja, also passen Sie auf, lassen wir kurz... Also es ist eine griechische Erfindung, scheint so zu sein, zumindest dieses Gebilde-Labyrinth, dieses architektonische, wobei man auch sagen muss, Herodot... Dieser etwas unzuverlässige Erzähler der Geschichte hat das auch schon in Ägypten. Also das erste Mal wurde es quasi als ein etwas ägyptisches architektonisches abgerufen von Herodot. Ist ein bisschen umstritten, ob es das dann auch war. Aber es ist quasi ein Grab eines Pharaonen, so kompliziert konzipiert war, dass niemand mehr hinausfindet, der da hinein ist. Da sehen Sie, das ist schon wieder Irrgarten eher als Labyrinth. Aber das Labyrinth-Motiv, dieser eine Weg, hat sich von Griechenland bis nach Indien verbreitet und dann später bis nach Indonesien, also in den ganzen asiatischen Raum. Und dort ist das Ganze mehr so aufgefasst worden als ein Symbol für eine Meditationsübung, nicht wahr? Zu sich selber finden im Zentrum des Labyrinths bedeutet, einfach diesen Weg abzuschreiten, eben ohne dieses europäische...
Also Gebetsmühle.
Ohne diese europäische Suche nach den richtigen Abzweigungen einfach diese Meditationsübung daraus gemacht. Das wollte ich noch erzählen, weil man nämlich auf der Suche nach sich selbst, im Herrn Knieps Text ging es ja um die Suche nach dich, aber vielleicht ist das dich ja auch ich. Oft sagt man dann auch im Labyrinth, findet man ja am ehesten dann auch sich selber, nicht wahr? Um das mal ganz küchenphilosophisch zu sagen.
Sie sind sehr gut vorbereitet.
Ja, ich bin großartig vorbereitet. Schließen wir die Symbolik Labyrinth mal ab. Es ist ein vorgezeichneter Weg, ein eher meditatives Abschreiten, eine Suche, eine Selbstfindungssache. Man kann sich ja nicht verlaufen im Labyrinth, das ist ja das Paradoxe. Denn es gibt ja nur den einen Weg. Entweder man geht geradeaus weiter oder man geht zurück. Die beiden Optionen, was anderes gibt es im Labyrinth.
Was ist das jetzt zum Beispiel da in Schwabach? Da Maislabyrinth.
Maislabyrinth, ja, das ist ein Irrgarten, nicht wahr?
Das ist ja wohl ein Irrgarten.
Und jetzt kommen wir zur Symbolik des Irrgartens.
Weil da ist zwar auch ein Innenhof, weil das gibt es ja auch immer im Labyrinth, gibt es ja einen Innenhof, wo man sich mal ausruhen kann, wo man sich mal hinsetzen, zum Beispiel verweilen, haben Sie schon gesagt.
Ja.
Zurückziehen.
Ja, verstecken.
Aber gibt es im Irrgarten wohl auch. Es gibt auch immer so einen zentralen...
Ja, es gibt die Mitte im Irrgarten.
Mittelpunkt.
Oft auch Aussichtsplateaus. Da haben wir das Fliegenmotiv haben wir da auch oft in Irrgärten. Es sind noch erhöhte Stellen dabei, bei denen man sich einen Überblick verschaffen kann. Das ist auch ein typisches Irrgarten-Ding.
Haben Sie gut ausgedrückt. Und das ist aber mit dem Maislabyrinth, da kann man die kleinen Racker innen... Ja. Die kann man da schon an das Thema Irrgarten ranführen.
Ja, ich habe auch ganz viele, wenn Sie mal lustig sind, geben Sie mal Irrgarten in das Internet hinein, als Stichwort.
Jetzt.
Und da kommen dann ganz viele Werbeanzeigungen von diesen diversen, lustig gestalteten, mal mit Dinosaurier, mal, ich habe unter Wasser gesehen, mit Atlantis, mit Escape Room.
Das ist ja auch noch was.
Das ist auch noch was, ja. Also das Spielerische steht im Vordergrund im Irrgarten. Es ist schon immer so als ein Spielelement gedacht. Schon immer.
Und wo kommt dann das her? Aus England vielleicht?
Es hat ein Italiener, den habe ich leider gerade nicht zur Hand. Rococo hat gesagt, er findet Labyrinthe voll langweilig.
Ja.
Er möchte jetzt da Abzweigungen reinbauen.
Hat er gesagt.
Ja. Und dann hat er das gemacht. Und es kam sehr gut an. Er hat
gesagt, es ist
langweilig. Ja, es hat gesagt, Labyrinthe sind doof, ich will Irrgarten machen.
Ich bin jetzt 14 Mal durchgelaufen. Hab mich gar nicht
verlaufen,
gar nicht.
Soll ich noch einen Text, darf ich einen Text aussuchen oder haben Sie einen, den Sie reinpullern wollen?
Nö, machen Sie.
Dann würde ich jetzt, weil es auch thematisch gerade, weil wir von den Hochplateaus gesprochen haben, von dieser dummen Kreatur Andy Weber gerne den Text Nola spielen, wenn das geht.
Wer ist das?
Es ist ein Mischwesen aus Kuh und
Löwe?
Stinkenden Löwen, und Löwenkäfig. Kuh und Löwenkäfig.
Kuh und Löwenkäfig.
Ja.
Und Flügel eines Vogels aber.
Ja, eines Seraphims.
Ah, okay.
Vier Flügel eines Seraphims und brennt die ganze Zeit.
Wirklich?
Ja, es stinkt nach verbrannten Federn.
Oje, oje. Na, das kann ja heiter werden.
Der Ameisenlöwe geht auf die Jagd, indem er eine trichterförmige Grube im Sand errichtet und sich im Zentrum des Trichters eingräbt und wartet, bis zum Beispiel eine Ameise die steile Grubenwand hinabrutscht. Je panischer die kleine Ameise versucht, dem Trichter nach oben zu entkommen, desto mehr Sand tritt sie los, der sie weiter herunterzieht. Ist sie im Zentrum angekommen, empfängt sie der Ameisenlöwe mit seinen heckenscherenartigen Mundwerkzeugen, zerfetzt, verschlingt und verdaut sie und begibt sich dann zurück in die Wartestellung. Nullas unscheinbare Tür spuckt mich auf die Straße. Eigentlich ist es lachhaft früh in der Nacht, aber die Stadt ist jetzt schon gespenstisch. Ich spüre den Boden leicht vibrieren. Das Surren von 100.000 Klimaanlagen steht zwischen den Häusern und droht unablässig mit der größten aller anzunehmenden Hitzen. Der kleine Tod, Nola. Ganz klarer Fall. Ganz normal Abschied nehmen. Du in die eine Richtung, ich in die andere. Ein bisschen Verwirrung. So war es abgemacht. Die vergnügt grinsenden Fassaden umzingeln mich und kichern blutorange. Die Ameise da muss jetzt heimwackeln. Auf geht's, renn dich frei durch die Gassen, das Häusergewirr am halbdunklen Wasser entlang, über Brücken, durch Tunnel, aus all den Höllenkreisen der Stadt heraus und sieh zu, dass du dich nicht verläufst und in den Trichter fällst. Die Stadt ist jünger, als sie vorgibt. Die Bausubstanz wurde im Krieg restlos vom Himmel aus zerstört. Doch der außerordentlich schlaue Stadtrat hat beschlossen, alles wieder so authentisch wie möglich aufzubauen. Als Argument für den Tourismus und gegen diese unmögliche Moderne. Jetzt sitzen die guten Bürger hinter den hübschen Fassaden und erfreuen sich am Stadtbild. Sie ist außen rundum eingeschlossen von mittelalterlichen Mauern, die das Chaos bändigen, wie ein Löwenkäfig. Wer hier hineingeht, wird unweigerlich zur Mitte hingesogen, den Berg hinauf, hoch zum Aussichtsplateau mit dem Burgfried und den Ferngläsern. Dort, so sagt man, kann man sich einen Überblick verschaffen, durchatmen, orientieren, um dann endlich herauszufinden. Aber am höchsten Punkt wartet, logisch, auch der Abgrund. Ich möchte um den Berg herumlaufen, einfach möglichst harmlos Richtung Mauer, Richtung Tor. Der Versuch, mir den Heimweg zu erleichtern. Schnippen, wippen, drehen, stampfen, summen, schwingen auf dem Kriegskopfsteinpflaster glatzen. Weg von hier, Tanzschritte auf dem Trottoir, einen roten Faden auf dem Straßennetz ziehend, zwischen den Maispflanzen, den Heuballen, ein Heckenlabyrinth, eine Attraktion. Zeit totschlagen, ein bisschen Nähe kitzeln, Nola. Entertainment für den kleinsten aller Momente. Hauptsache keine Tristesse. Meine Schuhabsätze bleiben zwischen den Glatzen stecken, schlagen den Pflastersteinen eine triefende Platzwunde. Die Verwirrung sickert durch die Ritzen in den Boden. Ich schwanke ein bisschen betrunken und berauscht und todtraurig den Weg entlang und summe eine dieser Melodien.
Ha, ich verstöße doch.
Wo kam das gerade her? Ich bleibe stehen. Versuche keine Laut von mir zu geben. Menschliche Stimmen, dumpf, klamm, von unten. Ich knie mich hin.
Was können wir wieder raus?
Tatsache. Es kommt aus dem Gully.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir werden schon merken, wenn es vorbei ist.
Dann einen Moment Stille.
Ha?
Los doch, Verwirrung, massiere meine Eingeweide. Immer wieder aufs Neue. Kippe mir Hormone in die verschlackten Blutbahnen. Schüttel mich durch, abwässere mich, leg mich in Trümmern. Lass mich entkommen, lass mich den Trichter hinab ins Meer fließen. Nola, tänzelnd auf den Dielen, Tanzschritte, Kreuzgang. Der mittelalterliche Altbau kennt das Gebalze von früher, Minnesang. Die Balken biegen sich, knarren, ächzen für ein paar Stunden, dann nur noch Trümmer. Der perfekte Zeitpunkt zu gehen. Ihre Tanzschritte bilden ein Wegnetz auf dem Boden, markieren den einen Weg mit tiefem Rot. Hier musst du entlang. Was ich hätte sagen sollen, wofür es jetzt aber zu spät ist. Nola, lass uns die Unordnung nutzen, um aufzuräumen, ja? Tabula rasa, die Kirche ist eingestürzt, der Burggraben ist zugeschüttet, die Fassaden klaffen, endlich Raum für was Neues. Doch ich bin bereits auf dem Nachhauseweg. Das Vibrieren im Boden hat wieder angefangen und die außerordentlich guten Bürger sitzen jetzt klappernd in den Luftschutzbunkern, suchen Zuflucht vor der irren Welt da draußen gegen den größten aller Tode, das ultimative Ende, die Intrümmerlegung. Ein feuchtes Labyrinth. Es fällt wieder ein, eine Falle. Neben der Fähigkeit, Fallgruben zu graben, besitzt der Ameisenlöwe noch eine weitere außerordentliche Eigenschaft. Er kann selbst leichte Vibrationen im Sand wahrnehmen. So kann er potenzielle Beute schon registrieren, bevor sie ihm in die Falle gegangen ist. Ein Frühwarnsystem, sozusagen. Eine Notif brummt in meiner Hose. Vor der Bar steht eine Gruppe Luxemburger Pfadfinder und ein betrunkener Deutscher behauptet lautstark, ihr Akzent klänge, als spreche jemand betrunken Deutsch. Dann sieht er mich vorbeilaufen und schreit mich an, ob die Welt in meinem Handy in Ordnung sei, ob ich sie verstünde und zufrieden mit ihr wäre und dass ich doch das Leben verpasse. Warum wir jungen Leute immer nur aufs Handy schauten, während hier internationaler Besuch da ist, das sei doch unerhört. Ich krieg das Handy nicht entsperrt. Irgendwas verhindert den Kontakt meiner Haut mit dem Display. Vielleicht der Regen? Vielleicht der Sand? Ich höre unerwartet ein dumpfes Klackgeräusch, ein morscher Schlag an meinem Bein und dann doch ein gewisser Schmerz. Bärenfallen kannte ich bisher nur aus Cartoons oder Horrorfilmen, immer für einen simplen Gag oder Schock gut, aber doch kein Gegenstand des echten Lebens. Und jetzt habe ich eben so eine Falle an meinem Bein hängen. Die Spitzen bohren sich in mein Fleisch. Ich spüre den Rost in meinen Blutgefäßen. Schmerzen im Gesicht, sichtbar, lutschen an Fingern, zwischen Bücherstapeln, ganz fest zu greifen, im Dunkeln, unter hohen Decken, in verwinkelten Räumen. Nola, Haut anfassen. Ein Mund mit Zähnen, der fest zuschnappt und mich zerreißt, verdaut und dann ausspuckt. Eine Falle, sagst du? Kannst du mir helfen, den Weg nach Hause zu finden? Ich krieche voran. Immer weiter über immer mehr steinerne Köpfe aus schlechteren Zeiten hinweg, immer mehr Blutspuren, endlose Straßen, endloser Nebel. Alle Häuser hier sind aus gepresstem Sand, ich stöhne und mein Bein fühlt sich kalt, mein Kopf schwer an. Wieder eine Weggabelung, links oder rechts? Hauptsache Richtung Mauer, Richtung Tor. Egal, von hier aus ist sowieso in jede Richtung Mauer. Es sieht aus wie ein hochkompliziertes Rätsel, doch es gibt nur eine Auswegsmöglichkeit. Man muss einfach mit einem roten Stift den einen vorgegebenen Weg markieren, dann kann man eine Kaffeemaschine gewinnen. Alles geht hier seinen vorgeschriebenen Gang, vorangetrieben von einem humpelnden Vater mit Axt in der Hand. Hier ist Johnny, aber wo ist Walter? Glocken dröhnen Bronzen. Memento. Der Ameisenlöwe wirft mit Sand und Steinen um sich, um durch Vibrationen Insekten in die Grube zu locken. Sobald eines hineingerutscht ist, wirft er mit noch mehr Sand und Steinen, um damit die Beute immer weiter in den Abgrund zu ziehen, zum Maul. Ein Trichter kennt nur eine Richtung. Sand, Steine, Tiere, alles rutscht zum Löwen ins Zentrum. Das Abwasser pumpt durch die Kanalisationsarterien. Es findet immer seinen Weg raus aus der Stadt. Scheiße kennt kein Irrgartenproblem, fließt immer Richtung Meer. Jeder Tropfen holt den Wasserspiegel ein kleines Stückchen näher zur Stadtmauer. Noah, die Flut ist da, das Wasser kommt näher. Steigt auf den Berg, raus aus den Kellern, diesmal kommt die Gefahr von normal Null her. Eine Ratte mit außerordentlich ordentlichem Fell kreuzt meinen Weg, registriert mich und die Bärenfalle viel zu spät, erschrickt, springt einen Meter in die Luft und flüchtet in eine der vielen Ritzen. Sie hat verstanden, womit man entkommt. Cave-Seeking. Ich möchte sie alle kennenlernen, die Ratten, die Löwen, die Ameisen, den klammen Untergrund. Seine moosigen Gänge sind der Geheimgang nach draußen, zu einer unscheinbaren Tür in einem tristen Innenhof außerhalb der Stadtmauern. Der Geruch von Lotus und Schweiß. Nola. Von Nieselregen. Von Bordstein. Rattenurin. Und Menschenurin. Betörend. Ich ziehe einen roten Faden aus Blut hinter mir her, um den Weg zurück zu markieren, just in case. Aber der Weg zurück ist eigentlich keine Option. So ist es abgemacht. Trümmer, Hitze, Smog, apokalyptisches Dröhnen, Radiation, mutierte Riesenratten in den Gängen der Kanalisation. Ich krieche vorbei am Denkmal des berühmtesten Kindes der Stadt. Es steht da auf dem Sockel, alt und sehr grau im Nachtlicht, und schaut mir und meiner Bärenfalle zu. Ob ich mich verlaufen habe, fragt es. Sehr witzig, muss ich antworten. Es habe sich hier auch schon ein paar Mal verlaufen und dann irgendetwas mit einer unscheinbaren Tür außerhalb der Stadtmauern, die schon immer für mich bestimmt gewesen wäre, dieser ganze Sermon. Ich sage, dass Unklarheit und Verwirrung kein Zeichen von Genie sind, sondern eben einfach von Unklarheit und Verwirrung. Das da auf dem Sockel ist also das Beste, was diese Stadt je hervorgebracht hat. Danach nur noch außerordentlich gute Fackeln, Fahnen, Hass, Glatzen und endlose Zerstörung. Nachdem sie sich von ihrer Beute ernährt haben, verpuppen sich die Ameisenlöwen, um sich in ausgewachsene Tiere zu verwandeln. Dieser Prozess kann einige Wochen bis Monate dauern, abhängig von den Umweltbedingungen. Danach ist er ein unscheinbares, netzflügeliges und vollkommen harmloses Fluginsekt. Die wilden Jugendjahre des Ameisenlöwens sind damit zu Ende und er verabschiedet sich in die dröhnende, ordentliche Tristesse. Wir liegen noch eine ganze Weile da, hauchen uns an, summen zusammen ein paar kleine und große Terzen. Dann irgendwann heißt es gute Nacht, es ist schon geisterhaft spät, du solltest jetzt heimgehen. Hier ist der Weg, ich habe ihn rot für dich markiert. Ich wollte doch nur ein bisschen weniger alleine sein. Ein bisschen von dem Swirly-Geschmack der Hormone. Und das für immer. Harmlos. Ein paar Abende wird mich das alles wohl noch beschäftigen. Dann werden sich die Gedanken an Nola und die Stadt aus Sand schnell in das Surren der Klimaanlagen mischen. Egal. Die heiße Luft wird sich eh ausbreiten und irgendwann alles zum Stillstand bringen. Das Wasser wird aus den Gullis drücken und die schönen Fassaden und die außerordentlich guten Bürger verschlingen und verdauen. Das ist dann wohl das Ziel im Zentrum, der größte aller Tode. Endlich, das Handy öffnet sich. Zwei Nachrichten. Vor 37 Minuten, dreh dich um, das ist eine Falle. Vor 23 Minuten, eine Bärenfalle. Eine Falle. Ich hätte es wissen können.
Da hat diese Hybridperson, von der Sie vorhin gesprochen haben, doch über ihr Lieblingsthema gesprochen. Über Sand. Wissen Sie noch, wie Sie mir die erste Staffel Eisenbad und Meisendraht jede Sendung in den Ohren gelegen haben und gesagt haben, Sand, merken Sie sich, dass Sand.
Ja.
Sand wird mal eine große Rolle spielen. Irgendwann.
Sand ist auch Ort der Gefahr, Wüste, nicht wahr? Klimawandel.
Treibsand.
Alles diese Assoziationen, eben Treibsand, Wüste, Baumaterial, Zerstörung, Erschaffung.
Zement.
Burg.
Bamberg.
Sandkuchen.
Versanden. In der Kneipe zum Beispiel,
richtig, versanden. Richtig. Versandete Persönlichkeit, wenn man jetzt über Schizophrenie redet, ist die Persönlichkeit versandet.
Nicht oder mehr? Versendet, kann man auch sagen. Das machen wir ja hier jeden Monat.
Wir stolpern so durch
aber
den Irrgarten.
Ich muss versenden. Auch ein bisschen an Strugatzki denken. Picknick am Wegesrand.
Ach so.
Sagt Ihnen was?
Ja.
Weil das, da ist ja. Ja, das ist ja auch, das ist ein bisschen wie ein Irrgarten.
Ja.
Wo, wenn die immer in die Zone gehen.
Richtig, die Zone.
Und da wissen nur Sie, wo es lang geht und alle anderen, die reingehen.
Und alles folgt auch einer gewissen Logik, aber einer unergründlichen Logik. Also ja,
zum Beispiel, man muss Sachen werfen.
Ja.
Und wenn man sieht, die knallen auf dem Boden, dann, wenn man da die Hand reinhält zum Beispiel. Man sieht aber nichts.
Es gibt scheinbar ein für den Menschen nicht begreifliches Konstrukt über dem Ganzen.
Ja.
Und das ist ja auch ein bisschen wie im Irrgarten, nicht wahr? Also
ja.
Wenn sie im Irrgarten stehen, können sie ja nur Wände sehen eigentlich.
Ja.
Aber es gibt, wenn Sie von oben drauf gucken, macht alles viel Sinn. Es gibt zum Beispiel, vielleicht können wir an der Stelle kurz darüber reden,
ja.
Es gibt ja Lösungsansätze für Irrgärtenprobleme.
Ja.
Also in der Mathematik zum Beispiel, wenn, wir hatten jetzt gerade über Topologie geredet, nicht wahr? Also diese zu sagen, wir zwirbeln jetzt den Weg möglichst gerade und dann sehen wir relativ gut, wo sind Abzweigungen und wo müssen wir lang.
Ja.
Aber es gibt ja Lösungsalgorithmen und Mathematiker...
So Summenformeln gibt es.
Naja, also Algorithmen. Algorithmen sind ja quasi nur Anweisungen, ein Algorithmus runtergebrochen ist eigentlich eine Handlungsanweisung. Wenn A, dann B. Richtig, ein Protokoll. Also. Und es gibt Leute, die haben sich Gedanken gemacht, wie kommt man aus einem Labyrinth am schnellsten wieder raus? Wir hatten es vorhin in unserem lustigen Hörspiel, was ja exzellent geraten
fand
ist.
Fand ich sehr, sehr
ist ja gut. Wirklich also ein
eigentlich unser Bestes.
Eigentlich gehört es heute. Auch mal gewürdigt an der Stelle.
Ja.
So, es gibt den einfachsten Ansatz, den haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, ist der rechte Handansatz.
Ja.
Wenn Sie sich in einem Irrgarten befinden.
Ich dachte links.
Es ist egal, Sie können die rechte oder die linke.
Links ist, um rauszukommen, rechts ist...
Ja, das ist Bullshit.
Rechts ist um... es stimmt so nicht.
Also
rechte ist, um reinzukommen.
Wissen Sie, es ist egal, ob Sie rechte oder linke Hand nehmen. Sie können sich eigentlich im Labyrinth, können Sie auf jeden Fall wieder rausbekommen, also entweder zum Zentrum oder zum Ausgang, indem Sie auf einer Seite der Wand mit einer Hand berühren und immer ablaufen, weil der Irrgarten... Es gibt eine Ausnahme, wann das nicht funktioniert.
Ja.
Nämlich, wenn das Labyrinth Säulen hat, große Säulen, also ja. Quasi abgeschlossene, in sich abgeschlossene Gänge, noch, also Bogen
ja.
Nochmal hat, dann kann es sein, dass sie aus Versehen gerade an den Bogen ranlangen und dann laufen sie ewig im Kreis rum. Dann haben sie leider verloren.
Dann haben sie da Pech gehabt. Aber Borges schreibt es auch, dass man, um reinzukommen, die rechte Hand nehmen muss.
Ja, es ist aber eigentlich, also ich habe es gelesen, dass es egal ist. Es ist nur wichtig, dass man immer die gleiche Hand an der gleichen Stelle behält. Aber ja, ich habe auch gelesen, rein mathematisch gesehen, könnten Sie noch ein größeres Problem bekommen.
Ja.
Wenn Ihre Säule, von der ich gerade geredet habe, um die Sie rumlaufen, wenn die auch noch ein Fraktal wäre.
Ach du Schreck.
Dann laufen Sie nämlich nicht nur im Kreis, sondern Sie laufen in einem unendlichen, also in einer unendlichen Länge im Kreis, werden also ihr nie irgendwas erreichen.
Ja.
Also wenn wir anfangen, noch Fraktale in unsere Irrgärten einzubauen, die natürlich nicht in der Realität möglich zu bauen sind, dann wird es noch wilder.
Also an alle ArchitektInnen, die jetzt zuhören, bitte keine Fraktale mehr verbauen, das ist sehr gefährlich.
Es gibt folgenden Algorithmus vom französischen Finanzinspekteur Gaston Tari?
Ah ja, gut.
Ich kann kein Französisch, ich gehe damit sehr offen um. Ich schäme mich dafür auch nicht.
Englisch können Sie.
Ja, aber das ist ein französischer Finanzinspekteur gewesen. Passen Sie auf, formuliert auch noch in dieser frechen Anrede mit dem Du, habe ich ihm nie angeboten. Wenn du einen Gang betrittst, markiere den Eingang mit dem Wort Stopp. Betritt nie einen Gang, der mit Stopp markiert ist. Betrittst du das erste Mal einen Kreuzgang, in Klammern daran erkennbar, dass an keinem Gang eine Markierung angebracht ist, markiere den eben verlassenen Gang mit dem Wort Zuletzt. Gibt es an einer Kreuzung Gänge, die keine Markierung besitzen, wähle einen beliebige davon, um weiterzugehen. Sollte es keine unmarkierten Gänge mehr geben, betritt den mit zuletzt markierten Gang. Mit dieser Methode wird der Ausgang garantiert gefunden. Sollte der Irrgarten keinen Ausgang besitzen, wird jede Kreuzung besucht und jeder Gang genau zweimal beschritten. Einmal in jede Richtung. Der Algorithmus hält dann wieder am Startpunkt. Die Methode von Terry ist damit, anders als der Pletsch-Algorithmus, den kann ich Ihnen auch noch vorlesen, wenn Sie wollen, auch geeignet, von außen einen Irrgarten einzutreten und zu einem Ziel im Inneren zu finden. Also das ist sozusagen der Beste.
Okay, und da müssen Sie aber auch ein Edding dabei haben.
Genau, oder ich habe immer gedacht, mit dem Fuß vielleicht in den Sand reinritzen oder so. Oder vielleicht haben Sie ja Brotkrümel dabei, Herr Eisbart?
Sagt mir nix. Wie wäre das eigentlich, wenn da in der Mitte ein Monster ist und dann sagt man, ja, da kommt der Architekt, den schmeißen wir da rein und dann sagt er, ja, denkst du, ich baue mir einfach Flügel.
Sie wollen, lassen Sie uns die griechischen, ich wollte das...
Wollen wir erstmal singen?
Ist schon soweit, ja, der Song um Gans ist da.
Spielen Sie den Jingle ab für den Song um Gans, für die Rubrik? Haben wir ja schon lange den Jingle vorproduziert.
Der Song um Gans.
So.
Das ist sehr schön geworden.
Ja, hat auch ein bisschen gedauert, aber hat sich gelohnt.
Ja, 5 Jahre.
5 Jahre in Produktion, hat mit Beratung von Hans Zimmer.
Ja, der das wollte, hört man aber auch.
Ja, weil das ist ein Palindrom-Jingle. Sie können das zu Hause mal probieren. Wenn Sie den rückwärts abspielen, kommt dasselbe wieder raus.
Wir machen das für Sie jetzt mal ganz kurz vor. Wir spielen den Jingle jetzt rückwärts ab und Sie hören mal genau hin, wie das klingt.
Wer song ganz
verblüffend. Wirklich toll, aber was es schon wieder an Produktionskosten verschlungen hat, möchte ich nicht wissen.
Ja.
Das wird die Buchhaltung bestimmt bei Radio Z so gut machen.
Wer der Song ganz, dem die Stunde schlägt, besingt einmal im Monat eine Person, die von uns gegangen ist, innerhalb dieser letzten 30, 31, manchmal sind es auch nur 28 Tage, kommt auf den Monat an. Wichtig ist jedenfalls, dass Leute sterben und Leute, die mal mehr, mal weniger an unseren Herzen hängen. Manchmal gerät das Ganze eher in Richtung eines freundlichen Saluts, eines Zapfenstreichs vielleicht. Manchmal ist es auch ein bisschen kommt man nicht umhin, ein bisschen eine Schmähung mit einzubinden. Und diesen Monat gestorben ist ein großer Mann. Er konnte gut pfeifen, er konnte gut singen und er verzauberte die Herzen vieler Nachkriegsfreunde. Zum Beispiel auch auf den Riesenrädern dieser Nation. Gern gespielt mit seinen schmissigen Melodien. Es geht natürlich um den einzig wahren Roger Whittaker. Er ist von uns gegangen und er hat auch immer wieder, trotz dessen, dass er gestorben ist, hat er immer wieder gerne gesungen von den großen Gefühlen. So ein bisschen wie Paulo Coelho. Da geht's auch immer um das Ganze, um das Große, um die Rosen, dieser Welt. Entschuldigung, ich hab den versemmelt. Was war eigentlich sein größter Hit, Herr Eisenbart?
Abschied war sein größter Hit.
Das passt ja.
Er war übrigens Engländer, aber seinen größten Hit hatte er in Deutschland.
Hat er auch einen Akzent?
Akzent Vigül hat er gehabt.
Oh,
Hallo, ich bin die Taube vom Kopernikusplatz und ich habe auch Roger Willemsen gern gehört. Hat mich immer sehr erbaut mit seinen schlauen Texten. Wir als Tauben sind ja eher Fans von einfacher Kost, zum Beispiel Rattenköttel, Fischstäbchen oder wenn jemand verloren hat, auch mal Trüffel. Also eher Hausmannskost, eher leicht. Aber Roger Whittaker war immer ein treuer Freund, wenn mal das Essen ausging, zum Beispiel in Corona-Zeiten sind die Leute ja weniger am Kopernikusplatz gewesen dürfen und haben dann auch nichts mehr liegen lassen. Und am meisten hat mich gefreut, dass Roger dann auch wirklich für uns gesungen hat. Er kam dann an den Kopernikusplatz und hat gesagt, Leute, noch einmal mache ich eine Tour, noch ein letztes Mal spiele ich für euch. Und weil ihr meine Freunde seid, habe ich euch dieses Lied auch geschrieben und hat dann über seinen Tod gesungen.
Das Lied. Tauben sind mein Bild.
Entschuldigung, das ist pietätlos.
Das war es doch schon immer gewesen.
Taube von der Biskaya.
Geschmacklos, Frau Meisen.
Naja, kommen Sie, seien Sie nicht so. Nein, man darf auch mal
geschmacklos.
Man darf auch mal über den Tod lachen dürfen.
Ja.
Erlaubterweise. Aber jetzt sind wir von dem ganzen Philosophischen total abgekommen. Wir sollten vielleicht nochmal schnell den Text hören, bevor wir... Ja,
vielleicht sollten wir in mein Lieblingsthema hineingehen.
Ja?
Und um uns da alle mitzunehmen, weil viele haben das vielleicht den Lektüre-Schlüssel nicht durchgelesen.
Ja?
Und vielleicht diese Schlüsselgeschichte, die wir heute besprechen wollen, noch nicht auf dem Schirm, deswegen hören wir leider auf Englisch.
Aber das macht nichts, unsere HörerInnen sind ja schlau.
Ja.
Und wenn sie das Englische nicht mächtig sind, ist kein Problem, dann machen sie sich einen Tee.
Wir werden dann noch paraphrasieren, was man nicht verstehen konnte, weil es WhatsApp.
Es ging halt nicht schneller, es ging halt nicht anders.
Es ging nicht anders. Ja. Wir haben natürlich hier sehr gute Synchron-Translators, aber die sind leider alle im Urlaub. Wir hören von Literatur, ich sag mal Koryphäe aus Dehradun in Uttarakhand. Sumya Pandey hören wir einen Text über The Garden of the Forgotten Path. Hören Sie doch selber erstmal hin. Bitteschön.
At the very outset, let me make it perfectly clear how difficult a task I've been asked to perform here. I mean, how does one even begin to explain Borges to the uninitiated? I cannot help but think of this Monty Python sketch from the Flying Circus. It's called All England Samurai Spoofs Competition. In the sketch, contestants have been asked to summarize and explain Proust's A la recherche du temps perdu, his seven-volume masterpiece, In Search of Lost Time. And they're supposed to explain, summarize it under 15 seconds. The sheer magnitude of absurdity of that sketch is something I can relate to. To try and explain Borges to someone who has never read him is like trying to explain colors to someone who cannot see. And speaking of which, Borges himself went blind in his 50s. He started to lose his eyesight in his 30s. Some say because of him losing his eyesight, it enriched his writing. It made it more symbolic, more symbols came into his writing because he could not see with his eyes, he had to use his mind. And he created all these symbols and so much metaphors. But yes, the story in question today, it takes place much before that time. It takes place during a time when Borges could very well see. And I'll try to explain it to the best of my abilities, but I'm pretty sure I'll do a hack job of it. But I cannot help but do it because I owe Lucas some money. And it was either this or even thinking about the other option makes me shudder. I mean, hey, we all know how Lucas is, right? So yeah, please bear with me. And here goes. El Jardín de Senderos que se Bifurcan, or the Garden of Forking Paths, was first published in the collection of the same name in the year 1941. And on the face of it, it's a mystery story. And a pretty good one at that, given the fact it was runner-up in the Ellery Queen Mystery Fiction Prize in 1948. So while giving you the basic plot summary, I'll try not to give any spoilers. So the protagonist of our story is a Chinese agent called Yu Tsun, who is a spy living in England, and he's spying for Imperial Germany. This is during the time of the First World War. Yu Tsun has discovered that the spy ring in which he's been operating has been infiltrated by the enemy, and he's on the run from a man named Richard Madden. So there's a cat and mouse kind of a situation going on. So Yu Tsun, he plucks a name from the telephone directory and he goes to the house of that person, someone he doesn't know. And this person, Stephen Albert, turns out to be expecting him, much to Yutsun's surprise. On top of that, Stephen Albert is a sinologist. He is an expert of all things Chinese. And his particular area of interest is the works of Yutsun's grandfather, Sui Ben. All Yu Tsun knows about his grandfather is that he took an early retirement from civil services so that he could focus on two projects. One, constructing a labyrinth, and the other, writing a novel. And apparently he was murdered before he could complete either task, leaving only incoherent drafts of the novel and no known labyrinth. Albert, on the other hand, believes that Sui Pen's novel and labyrinth were not distinct projects, but they're one and the same thing. His novel was the labyrinth itself. This he has deduced because he has acquired a letter by Sui Pen that includes the statement, "I leave to several futures, not to all, my garden of forking paths." So the novel's apparent multiple drafts of various chapters were in fact a single work in which the infinitely forking futures are described. Each possible future can be spun out from each event of the novel, rather than choosing a single outcome for such an event. The novel is thus an enormous riddle or parable whose theme is time itself. I will not dwell in the rest of the plot of the short story, because it pertains to the mystery aspect of it. We will now focus on the philosophical aspect of it, and we'll take the help of a certain French philosopher. In his lectures from the 1980s about the two architectures of the infinite possible worlds, Gilles Deleuze looks into Leibniz's pyramid and Bourget's The Garden of Forking Paths. Leibniz, being the logician that he was, could not help but wonder about the existence of multiple worlds. He was besotted with infinite analysis, a box within a box within a box. In the bottle there is fish, he would say, and inside the fish there is water, and in the water there is fish, and inside that fish there is water, and so on and so forth. He gives the example of an infinite pyramid, which is made up of small pyramids, if you look closely. And the top pyramid, if you look into it, it is our own world. That's the world which has come into existence. And all the other pyramids, the smaller ones which are below, they're also trying to get to the top to come into existence. But only ours is the one who's come into existence. Ours, where Adam sinned, where Caesar crossed the Rubicon. And if you look closely into the other pyramids, you'll see the same characters doing different things. There would be a world in which Adam did not sin. There would be a world where Caesar did not cross the Rubicon. Then the question arises, how come it is only our world that came into existence and not any other one? And Leibniz's answer is simple. Because God willed it, so it must be the best of all possible worlds. And this is the central argument of his book, Theodicy, that this is the best of all possible worlds. And in English dictionary, there's a word called Pangloss or Panglossian, which comes from a character from this book called Candide by Voltaire. And this character was a satire, a parody of Leibniz's philosophy itself, of the best of all possible worlds. So the world, so that word Pangloss in English dictionary, it has a negative connotation. It pejoratively means someone who is blindly optimistic, who is like foolishly optimistic. In the case of Borges, the nature of this infinite labyrinth is a little different from that of Leibniz. Here, the multiple worlds can coexist, thus creating a multiplication effect. So in a way, many scholars believe that Borges was the precursor. His works were a precursor to the modern hypertext literature, from where you can jump from one note to the other, from one link to the other, and create multiple timelines, and all are valid. And this is a total wet dream to the modern screenplay writer, to the modern screenwriter. All the scripts being written right now, all they want is to blend genres together and to create multiverses. I mean, everybody wants to write a horror, comedy, thriller with a philosophical underpinning, which has multiple timelines. Everything, everywhere, all at once. But to be honest, if you want to see a film about intergenerational trauma, one should see After Sun. I believe that is a far greater picture. And it creates a new language for sadness and melancholy. Coming back to Borges, it must be pointed out that his paternal grandmother was English and that he grew up bilingual. He was translating Oscar Wilde at the age of 10. I make that point because in the story that we've just discussed, the name of the maze builder is Pen. And Pen in English not only means an instrument for writing, it also means a cage. This is definitely a very clever wordplay. And coming back to the theme of labyrinth, it is a recurring motif in the works of Borges. There are other short stories that spring to my mind. There is The Library of Babel, The House of Esterion, Zahir, and The Book of Sand. I mean, there must be more. There definitely must be more. But these four spring to my mind right now, and they definitely deal with the same problem that was dealt in the Garden of Forking Paths, of the infinite nature of time, of labyrinths, where you can get lost, like probably the listeners did, because I so badly explained everything here. And for that, I can only apologize.
Ja, sehr schön. Das ist eine gute Heranführung, wenn man denn des Englischen mächtig ist.
Ja, also er hat gleichzeitig die Geschichte nochmal zusammengefasst und versucht, anhand von Leibniz und Gilles Deleuze es auszuwerten, welche Art von.
Haben Sie gemerkt, da kam Leibniz natürlich und es kam auch die Theodizee kam ja, wieder vor, nicht wahr?
Ja, haben Sie mit diesem Theologen
ja,
drüber gesprochen über Leipzig.
Genau, über Leipzig und vor allen Dingen diese Geschichte mit dem von allen möglichen Welten, und das ist ja hier das Wichtige.
Ja.
Also man kann ja auch sagen, Borges, oder ja, das jetzt mal aus, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt richtig war, Borges.
Naja, ich lasse es Ihnen durchgehen.
Borges.
Borges.
Naja, dass in dieser Geschichte lesen Sie sie doch selber, liebe ZuhörerInnen, mal. Geht es ja auch darum, dass Forking Paths...
Also der deutsche Titel ist Der Garten der Pfade, die sich verzweigen, können Sie im Internet angucken.
Und damals war das noch ein sehr neues Konzept, aber heutzutage ist das ja in der Postmodernen fast schon sozusagen gang und gäbe zu sagen, dass viele Möglichkeiten bestehen, viele Wege, die wir abgehen können, viele Weggabelungen, die wir einschlagen können, und dadurch entstehen ja neue Realitäten quasi. Das ist ja die ganze Geschichte.
Und das ist aber, kommt natürlich auch direkt im Mainstream-Kino, ist es ja durch diese unsägliche Marvel- Multiversumsgeschichte ist es mittlerweile möglich geworden, dass es nicht nur ein einfaches What if ist, sondern diese Multiversen existieren alle gleichzeitig und durch besondere Kniffe kann man sogar reisen zwischen diesen.
Aber auch nicht nur in der Fiktion, sondern natürlich auch in der Quantenmechanik ist ja diese, das gibt es ja auch mit Schrödingers Katze und so weiter, tot und lebend gleichzeitig, nicht wahr? Das Universum spaltet sich quasi sozusagen auf, jedes Mal, wenn es eine zufällige Möglichkeit zwischen zwei Optionen gibt. Und was mir auch noch eingefallen ist, was wir hier an der Stelle vielleicht sehr gut einbringen können, ist, das Ganze ist ja auch wie so ein Baumdiagramm ein bisschen. Diese Verzweigungen bilden immer neue Abzweigungen. Das ist dann die umgedrehte Pyramide, wenn Sie das so aufmalen, nicht wahr? Diese Pyramide bei Leibniz bedeutet, es gibt nur eine Realität, aber es gibt unendlich viele andere Möglichkeiten, die eigentlich hätten passieren können. Aber Gott hat eben gesagt, nee, das eine ist es.
Welcher Gott hat?
Der war im Tunnel. Das bei Leibniz ist es noch so, dass das quasi, und das ist, finde ich, wahnsinnig spannend zu beobachten, hier an der Stelle kann man es sehr gut mal angucken. Leibniz war ja definitiv vormodern, dass dort noch ganz klar ist, ohne hinterfragt zu werden, dass es eine Realität gibt und die ist festgeschrieben, obwohl es viele Möglichkeiten gibt. Und später bricht das dann auf und wir denken plötzlich, es kann parallel existierende Realitäten geben und in dieser Kurzgeschichte Garden of Forking Paths ist es ja auch so, die existieren nebeneinander, die sind alle gleichwertig und das haben sie ja gerade jetzt und jetzt schwappt das in die Fiktion hinüber, in die Literatur, in die Kultur, dass dieser Gedanken der nebeneinander existierenden Paralleluniversen plötzlich auch so im Mainstream angekommen ist, wie sie schon sagen, dass auch Marvel sagen kann, ja,
da machen wir eben einen Film und laden nochmal die SchauspielerInnen von vor 20 Jahren ein und sagen, das ist ja logisch.
Und der Irrgarten, jetzt finde ich, scharf, rattenscharf. Das Labyrinth hat ja einen Umbruch erfahren, zwar in der Renaissance, was natürlich deutlich vor der Modernen war. Auch da konnten Sie sehen, es hat sich von einem einwegigen Labyrinth, einer klaren Weltordnung, in der man nicht falsch abbiegen kann, weil Gott den Weg vorzeichnet.
Auch das Runde Form.
Hat sich entwickelt in eine, für uns, wenn wir jetzt über Labyrinth sprechen, so landläufig, so aus dem Volksmund heraus, denken wir ja an Rätsel und denken wir an diese Weggabelungen und an die falschen Wege, die man auch gehen kann. Und natürlich ist das ein postmoderner Gedanke, nämlich, dass der Mensch auch durch die eigene Möglichkeiten im Leben, eigenen Entscheidungsmöglichkeiten auch auf Abwege geraten kann und es eben nicht, dieser ordnende Aspekt Gottes gibt's ja nicht mehr da. Und das ist, finde ich, im Labyrinth so schön symbolisiert, weil es sich von einer sehr einfachen, klaren, einwegigen Struktur hin entwickelt, abwegigen zu etwas Rätselhaften. Und wie was, die Welt eben auch.
Und was verschwindet auf dem Weg dorthin? Wer fällt hinten runter, der vorher alles gelenkt hat?
Gott.
Ja, Gott.
Gott.
Deswegen, also sie ermöglichen sich selber, der eigene Gott zu werden.
Ja.
Und letztendlich wählen sie aus vielen verschiedenen Realitäten die für sie richtig ist oder die sie gerne möchten oder die auch falsch ist für sie. Also dieser chinesische Spion, der versucht, eine Nachricht zu übermitteln, schaut im Telefonbuch nach, findet einen Namen, gut, fährt dorthin und diese Person, die er umbringen möchte, um diese Nachricht zu übermitteln, erwartet ihn schon. Also letztendlich, dass das schon Realität geworden ist, wovon wir sprechen, dass es möglicherweise gibt, das ist ja letztendlich für diese Art von Multiversum eigentlich schon wichtig. Das heißt, die Zeit, dieser Garten der Pfade, die sich verzweigen, ist alles gleichzeitig. Also Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit gibt's auch da, aber es ist alles gleichzeitig. Und wenn Sie jetzt bitte aufhören, uns Texte zu schicken zu diesem Thema, dann wären wir Ihnen sehr dankbar.
Ja, dann können wir nämlich auch ein bisschen reden. Naja.
Wir hören einen Text von Simon Ischebeck. Und sein Text heißt Vom Irrtum und Gärten, wiedergelesen von Herrn Mörtel.
Menschen und andere Entitäten irren sich häufig im Zusammenhang mit Gärten. Eine verbreitete Meinung ist die, dass ein Garten ein wunderschöner Ort sei, der Ruhe und Frieden verspricht. Schaut man jedoch genauer hin, erkennt man schnell, dass sich in Gärten seit jeher tragische, von Irrtum erzeugte Dramen abspielen. Der paradigmatischste Irrtum weltweit trat im Garten Eden auf. Dort irrte sich Gott in der Annahme, dass es eine gute Idee sei, den ersten Menschen einen Baum mit köstlichen Äpfeln vor die Nase zu pflanzen, ihnen dann aber aus sportlichen Gründen zu verbieten, einen davon zu essen. Weil er selbst jedoch Adam und Eva nun einmal als notorische Querdenker erschaffen hatte, die ständig out of the box dachten und sich deshalb nicht an irgendwelche ihnen sinnlos erscheinende Regeln halten konnten, war dies ein naiver Plan, der ja dann auch schnell scheiterte. Anstatt seine eigene Annahme als allwissender Gott aber kritisch zu reflektieren, war er stattdessen beleidigt und bestrafte die ganze Menschheit für seinen Irrtum mit ewiger Verdammnis zu einem Arbeitstag von mindestens 8 Stunden und das meist ohne Homeoffice-Regelung. Um diesem Irrtum ein mahnendes Denkmal zu setzen, entschied sich Steve Jobs später als Logo seines Unternehmens einen abgebissenen Apfel zu wählen. Ein weiterer folgenreicher Irrtum, der viele Gärten bis heute betrifft, unterlief Zar Alexander I. Er beschloss, dem Fürsten von Metternich anlässlich des Wiener Kongresses eine große Schale an Samen des kaukasischen Riesenbärenklau für dessen Garten zu schenken. Ein wahrhaft vergiftetes Geschenk, denn der Bärenklau ist bekanntermaßen überaus toxisch, wird über 3 Meter hoch und breitet sich unaufhaltsam aus, wenn er erst einmal die Chance dazu bekommt. Mit den Mitteln der damaligen Zeit war die Pflanze nicht erfolgreich zu bekämpfen, sodass das Schloss des Fürsten bald in einem Meer von giftigem Bärenklau eingeschlossen war. Fun Fact, wissen nicht viele, der Fürst von Metternich konnte sich noch mit knapper Not aus seinem Schloss retten, seine Tochter jedoch wurde dort gänzlich vom Bärenklau eingeschlossen. Weil ihr dort so ganz allein schnell furchtbar langweilig wurde, trank sie den ganzen Sektkeller des Fürsten leer, woraufhin sie in einen 100-jährigen Schlaf fiel, aus dem sie erst 1915 von einem übergriffigen Prinzen wachgeküsst wurde. Diese historische Begebenheit wurde später von den zwielichtigen Brüdern Grimm für ihr Werk Kinder- und Hausmärchen verfälscht, Stichwort dornige Chancen mit Rosen und als angebliches Märchen deklariert. Generell gibt es so viele aufregende Begebenheiten rund um das Thema Gärten und Irrtümer, dass in der Umgebung der Stadt Kevelaer findige Unternehmer auf die Idee kamen, einen sogenannten Irrgarten zu erschaffen, den sie zu einem Themenpark namens Irrland ausbauten. Dieser Freizeitpark am Niederrhein erfüllt dort heutzutage eine wichtige pädagogische Funktion für Familien, deren Kinder zu sehr von sich selbst und ihrer Meinung überzeugt sind. Die kleinen missratenen Charaktere werden dort fachgerecht mit ausgeklügelter schwarzer Pädagogik therapiert, indem man sie in ein kompliziertes Labyrinth aus Maispflanzen schickt, aus dem sie oft erst nach Stunden wieder herausfinden. Der Park musste aufwendig akustisch abgeschirmt werden, weil das Schreien und Weinen der umherirrenden Kinder die Anwohner des Parks traumatisierte. Die Betreiber des Irrlands und das Ministerium für Kinder, Jugendliche und Familien in NRW versichern jedoch, dass diese Methode die betroffenen Kinder äußerst verlässlich von ihrem übertriebenen Vertrauen in vorgefasste Meinungen und Überzeugungen kuriert.
Das war ein Debüttext von Simon Ischebeck. Vielen Dank für die Einsendung. Ja. Offenbar ein Hörer dieser Sendung, der gesagt hat, er probiert es jetzt auch mal.
Ja, und das ist doch auch schön, wenn Literatur das kann.
Können Sie immer machen, wenn Sie hier Internet, E-Mail, Sie kennen sich da besser aus. Wir haben über den Garten der Pfade, die sich verzweigen, von Georg Ludwig Borgmann geredet, einen argentinischen Schriftsteller, der erblindet ist und deswegen Angst vor Spiegeln, vor Spiegeln hatte, vor seinem eigenen Spiegelbild auch Angst hatte und vor Zwillingen, vor eineigen Zwillingen, das mochte der gar nicht haben, weil er dachte, seine Geschichten, die er sich ausgedacht hat, werden in Erfüllung gehen. Und zwar, dass Zukunft, Gegenwart und verschiedene andere Realitäten alle gleichzeitig da sind und vielleicht aus einem anderen Universum oder einer anderen Realität ProtagonistInnen mit uns in Kontakt treten können und uns vielleicht gefährlich werden. Ein sehr interessanter, getriebener Mann.
Genau, und ich wollte noch eine letzte Sache. Wir hatten jetzt über sich verzweigenden Pfade nicht nur im Irrgarten, sondern auch die Realitäten, die sich verzweigen und durch Entscheidungen quasi aufspalten. Da wollte ich noch eine Sache anmerken, dass das natürlich auch virulent ist im Sinne von Game Design natürlich. Denken Sie nur an Choose Your Own Adventure Bücher, musste ich auch sofort denken, als es um Irrgärten ging. Ich war also Bücher, in denen man selber entscheiden kann, welchen Pfad man dann wählt.
Ja.
Ein großer Hit.
Ja, in den 90ern.
In den 90ern.
Ganz viel.
Jetzt ein bisschen eingestaubt,
oder,
aber es gibt
oder
ja.
Bandersnatch.
Bandersnatch.
Haben Sie mitbekommen?
Ja.
Von Black Mirror.
Ja. Also.
Helen Mirren?
Games, also Spiele, Computerspiele, aber auch Textspiele sind oft einfach Wege, die sich verzweigen.
Pen und Paper auch sowas.
Pen und Paper ein bisschen
auch. Weil das ist ja auch, das war ja noch das eine Thema aus der Kurzgeschichte, über die wir geredet haben. Also der Tsui Pen, der hat ja gesagt, er baut ein Labyrinth und schreibt einen Roman.
Ja.
Und am Schluss kommt halt raus, dass das ein und dasselbe ist. Das heißt, ein Buch, das so geschrieben ist, dass die sich verirren.
Ja.
Es macht für sie oberflächlich keinen Sinn.
Ja.
Warum? Weil Choose Your Own Adventure.
Ja, eben.
Das war nämlich, da sagt er nämlich, das Buch ist ja sinnlos, der Protagonist ist gestorben und dann lebt er wieder. Warum? Er hat nicht sein eigenes Adventure gechoosed. Das war wahrscheinlich sein Problem.
Ich habe letztens eine Kurzgeschichte, die einen Choose Your Own Adventure hatte, gelesen.
Ja.
Ich habe relativ schnell begriffen, dass das Ganze eigentlich ein bisschen eine Verballhornung dieses Genres war und eigentlich ins Nichts führt.
Ja.
Also sehr postmodern gedacht. Und habe dann angefangen, das von vorne bis hinten durchzulesen. Und das ist auch ein interessanter Effekt. Wenn Sie quasi die aufgewurstete, langgezogene Wurst einfach durchlesen, bei diesem Choose Your Own Adventure, dann wird es spannend auch. Also, beziehungsweise interessant.
Der unsichtbare Apfel von Robert Gwisdek.
Ja, das war
ist ja auch sowas, was man von vorne und von hinten lesen muss oder kann oder soll.
Also man kann ja auch von innen starten, im Labyrinth, jetzt im Irrgarten wieder, und nach außen laufen wollen zum Beispiel. Oder sagen, das Fußmonster interessiert mich am meisten, der Fußgeist.
Vielleicht
stelle ich da
vom, vom verrückten Labyrinth.
Ja. Wir müssen ein bisschen.
Was ist eigentlich, wenn wir da rausfallen? Wenn unsere Figur am Ende des Labyrinths steht und plötzlich ein Erdbeben kommt?
Ja.
Oder bei, kennen Sie Coop? Den Film Kube. Kube.
Wo
Ja, genau.
Ja, das ist auch ein Labyrinth, stimmt.
Wo die
stimmt.
auch in so Würfeln eingesperrt sind. Und dann Labyrinth. müssen sie in alle Richtungen, also quasi in jedem Raum gibt es 6 Ausgänge, Eingänge.
Ja.
Und sie wissen aber gar nichts. Es gibt Fallen, wie in einem klassischen Labyrinth. Irrgarten, wie wir jetzt wissen.
Ja.
Und am Schluss werden die auch so rausgeschoben, wie beim verrückten Labyrinth. Ja, und was ist dann?
Das Nichts eigentlich, das Nichts. So ein bisschen. Also das ist natürlich dann auch wieder die Draufsicht, nicht wahr? Wenn man es schafft, nach oben zu fliegen und auf das Labyrinth zu gucken, hat man natürlich plötzlich, ist man fast schon in einer göttlichen Position, in dem Sinne, dass man diese ganzen Rätsel, die man nur durch, da hatten wir vorhin, man sieht ja nur Wände und Gänge. Wenn man von oben drauf guckt, entschlüsselt sich plötzlich das ganze System ein bisschen.
Ja, oder umgekehrt. Es gibt es ja auch, dass Leute von oben drauf gucken, schmeißen die Maus oben rein.
Ja.
Also sie bauen das zuerst.
Ja.
Die müssen es nicht entschlüsseln, sondern die verschlüsseln.
Ja, stimmt.
Also auf der einen Seite gibt es den Käse, auf der anderen Seite gibt es die Maus. Und dann sagt man, wir geben jetzt Anreize oder wir sagen gar nichts. Oder wir geben dieser Maus zum Beispiel Zigaretten zu essen. Und dieser anderen Maus geben wir eine andere schädliche Substanz. Welche Maus schafft es am schnellsten durchzugehen.
Sehr gut, Herr Eisenberg, wir müssen noch Texte hören, tut mir leid, tut mir furchtbar leid.
Haben Sie eine beliebte Reihenfolge von den nächsten drei Texten?
Ich würde jetzt gerne die drei Heavy-Texte von Carsten Stephan abfeuern. Ich finde, die passen ein bisschen zu unserem Abschnitt gerade.
Was heißt Heavy? Triggerwarnung? Oder?
Nein, nicht Triggerwarnung, eher so ein bisschen, jetzt muss man aber schon aufpassen, um mitzukommen bei dem Text.
Also ich mache die Hintergrundmusik mal aus.
Ja, das wäre gut. Und es sind drei Gedichte, die meiner Meinung nach thematisch zusammengehören, die alle sich einer gewissen Form bedienen, um dann aber wirklich, also da geht's zur Sache. Hören Sie selber. Keine Triggerwarnung. Ich glaube, es kommt nichts Triggerndes vor. Es ist bloß sehr, sehr
Dann wenig. Geht's jetzt los. Ja. Festhalten, drei Texte von Carsten Stephan, gelesen von
Katrin ohne H.
Ulipo-Erzählung. Vor seiner Lucretia-Gaube, die Candidus-Kanaren zu erwarten, saß Konoid Freya und um ihn die Grünen des Krügels und rings auf hohem Balljungen die Dandys in schöner Krawelbeplankung. Und wie er winkt mit der Firma, auftut sich die weite Zinszahl und hinein mit bedächtiger Schuffel eine Lucretia tritt und sieht sich stumm ringsum mit langem Galiläa und schüttelt das Mane und streckt den Klumpert und leckt sich nieder. Und der Konoid winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Törl, daraus rennt mit wildem Sputnik ein Timpano hervor, wie der die Lucretia erschaut, brüllt er laut, schlägt mit der Schwerindustrie einen furchtbaren Reimser und recket den Zusatz und im Krempe scheu umgeht er die Levitation grimmig schnurrend, darauf streckt er sich murrend zum Seldschuken nieder. Und der Konoid winkt wieder, da speit die doppelt geöffnete Havel zwei Letten auf einmal aus, die stürzen mit mutigem Kandahar-Rennen Beiblatt auf den Timpano-Timon, der packt sie mit seinem grimmigen Taunus und die Levitation mit Gedröhn, richtet sich auf, da wird's still. Und herum im Krepp, von Morse-Alphabet Südrhodesien heiß, lagern sich die gräulichen Kauschen. Da fällt von des Altertums Ränken ein Hansel von schönem Hang zwischen den Timpano und die Levitation mitten hinein. Und zu Robber, Demobilisation, spottender Weitsicht wendet sich Freiter Kuprismus. Herzog Robber, ist euer Lieschen so heiß, wie ihr es schwört, zu jeder Stützung? Ei, so hebt mir den Hansel auf. Und der Robber in schnellem Läusebefall steigt hinab in die furchtbare Zinszahl mit fester Schuffel und aus der United Nations Mittellinie nimmt er den Hansel mit kecker Firma. Und mit Erzengel und mit Gregor sehen's die Robber und Effendis und gelassen bringt er den Hansel zurück, da schallt ihm sein Löffel aus jedem Münsterbau, aber mit zärtlicher Lieschenblüte. Sie verheißt ihm seinen nahen Generalmusikdirektor, empfängt ihn Freiter Kuprismus und er wirft ihm den Hansel ins Gesprudel. Die Darre, Dandy, begehr ich nicht. Und verlässt ihn zur selben Stützung. Ulipo Kraus. Die Sprache misst, dies schraubt mir auf mein Wort, ein Zwist, bei dem ein Wort das andere liebt. Es schweben Lust und Zweifel immerfort im Zwiespalt und es reckt sich, was sich siebt. Was stäubt es nur, Geburt zugleich und Mord? Ich gehe dahin und habe nichts getrübt. Wie nahm ich an den zauberischen Ort? Die Welt ist durch das Sieb des Worts gestiebt. Wir sind mit Freud und Lust in diesen Garten treten, doch finden nicht mehr aus, die Wonn weicht grimmer Pein. Der leichte Fuß wird lahm, die rote Wang wie Stein, der Magen knurrt und kracht gleich rasenden Trompeten. Des Mundes Lachen fleucht, bald jammerlich gebeten, der Augenfunk verlöscht, der Tränen Flut bricht ein, wird nu der Freiheit Spiel ein Lauf im Kerker sein. O hilf uns, großer Gott! Lass Satans Unkraut jäten, das Haar steht Himmel an, der Leib schwert ohne Brot, die Zung wird schwarz verbrannt, die Gäng sind Stank und Kot, der Kopf ist Ach und Weh, Blitz, Schwefel, Tober, Schrecken. Hier sind wir in der Gruft, ja gleich wie einverleibt, des grünen Drachs Gedärm, was ist's, was von uns bleibt? Wir sind der Würme Speis, der Dung, der Höllen Hecken.
Jaha, das war Carsten Stephan gewesen.
Das war ja babyleicht zu verstehen. wenn Sie das nachlesen wollen, eisenbadmeisendraht.de. Da können Sie übrigens alle Texte, die in dieser und den vorherigen Sendungen gelaufen sind, nachlesen und nochmal anhören. Sehr bald zumindest. Oder wenn Sie wollen, können Sie in die Sendung zum Thema Videospiele reingucken, die schon vor langer Zeit gelaufen ist. Da ist auch noch ein Text von Christian Schleuer, der sehr gut in dieses Triptychon sich eingereiht hätte. Level 23 aus seinem Jump'n'Run mit Komplettlösung. Sehr gut. Das ist auch das, was Sie vorhin erwähnt haben. Gamification.
Gamification.
Und What Are We Doing? Es ist Doom zum Beispiel.
Ja, Untergang.
Wer ohne, also Doom 1 bis 3, wäre ohne Irrgarten gar nicht zu denken gewesen.
Das stimmt. Und ist Dungeon, ich wollte auch über Dungeons
reden. Ah, sehr gut.
Aber eigentlich haben wir viel zu wenig Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten lieber noch ein paar Texte abfeuern, damit unsere lieben AutorInnen auch gehört werden.
Wir haben erst angefangen, ne, Frau Meisendraht?
Mit was?
Über dieses Thema.
Ja, das Thema ist unerschöpflich.
Es sind anderthalb Stunden jetzt, fast schon zwei Stunden verstrichen und wir haben gerade an der Oberfläche
gegangen. Aber das Schöne ist, und jetzt komme ich wieder zurück, es kommen jetzt nochmal zwei Texte, da handelt es wieder vom Zwischenmenschlichen. Ich finde es so schön, dass wir in den Irrgärten uns verlieren können und auch über die tiefsten, über Universen und Multiversen reden können, über Gott auch tatsächlich viel nachgedacht, die Folge schon wieder, über Vorsehung.
Nur über einen haben wir nicht geredet.
Über wen?
Also deswegen wollte ich Sie jetzt fragen, war Goethe ein Irrgarten?
Nee, Goethe war kein Irrgarten.
Gut, dann können wir über was anderes, über den
Minotaurus reden. Ich wollte sagen, es kommt wieder zurück, wenn Sie die Texte aufmerksam lesen, auch der gerade übrigens, oder der erste zumindest von den geraden, es geht tatsächlich oft um Liebe, es geht oft um hingezogen fühlen zu einem anderen Person. Hören wir doch mal ganz kurz noch rein zu Jörg Hilse, sein Text.
Oh, der hat ein neues Mikro, habe ich gehört. Hat sich ein neues Mikro angeschafft und Sie haben ihn angeleitet online.
Ja, und er hat auch eine neue Stimme. Viel Spaß.
Viel Spaß mit dem Text von Jörg Hilse.
Ich hätte heute beinahe mein Skateboard zersägt, denn es ist mit von dir gemalten Bildern beklebt. Hab auf deine Freundschaft gehofft. Doch wie so oft war die Suche danach wie ein Irrgarten, ohne Sinn. Weil ich so bin, wie ich bin.
Kristallklar klingt es.
Ja.
Vielen Dank an Jörg Hilse und Anna Huser. Da haben wir jetzt einen kleinen Spaß uns erlaubt.
Zwischenmenschliches. Es geht immer wieder darum, findet man
aber
sich...
Aber warum?
Ich weiß nicht warum. Wissen Sie es?
Ja, vielleicht, weil das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die KandidatInnen. Also man muss ja sich sein, also man, das ganze Leben oder der Weg zu einer Person, sage ich mal, oder zu einem anderen Herz hin, kann sich ja manchmal wie kein gerader Weg anfühlen.
Das stimmt, wie eine aufgefaltete Wurst.
Wie eine aufgefaltete Wurst anfühlen. Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass es diese Damen gibt, Damen sagt man ja nicht mehr, und diese Herren, die hintereinander herrennen in den Irrgarten.
Ja,
und vielleicht denkt man, und so zu kichern.
Ja.
Und vielleicht denkt man sich, man findet sein Gegenstück in dem Garten.
Richtig, so deswegen, wie den Fußgeist. Hören wir doch gleich noch von Katrin ohne Haar, eine unbekannte Menge an verpassten Zügen. Auch ein perfekter Text, der jetzt genau richtig passt.
Perfekt.
Ja.
Bitteschön.
Ich solle schon gehen, hieß es. Obwohl es doch ohnehin längst zu spät war, solle ich jetzt gehen. Die Worte waren eindeutig, die Pläne gezählt, aber wer zählt denn heute noch richtig? Die Ampeln am Heimweg hatten blau geblinkt, die behandschuhten Hände zur Sitzblockade geladen. Worauf das hinausläuft, konnte niemand ahnen und niemanden wundern. Ich hatte nicht vor zu bleiben. Das Kaffeehaus vielleicht, das war im Bleiben geübt. Das hatte man der Polsterung der Bänke ablesen können und den klimpernden Münzen in der Sakkotasche des Kellners und der Holzvertäfelung und den Tischplatten aus Marmor sowieso. Den Marmeladesemmeln nicht. Auch nicht im Café. Der Wein hat's schließlich ausgeplaudert, als es nicht mehr zu überlesen war. Deine Leidenschaften überschwemmen längst den Tisch und bestellen mit einem Nicken noch zwei Spritzer. Wir betrinken uns gegenseitig und die Stunden zerfließen wie Schankwein, wie ich. Selten glaubte ich, eine Sprache so gut zu verstehen, nur um später den Verstand, das Verstandene, erst recht links liegen zu lassen. Das Gesprochene zergeht in der Sonne, läuft mir über die Hand hinunter zum Ellenbogen. Zwischen uns reimen sich die Zeilen und die Quintolen tun, was sie halt tun. Die Zeiten flattern wie aufgescheucht umher, beeilen sich fortzukommen. Wir haben sie wohl erbost, als wir sie so wenig beachteten, als wir uns schneller als sie fortbewegten. Nun liegen sie da nieder, kratzen die Böden auf denen wir wandeln und ziehen uns die Schuhe aus. Indes gehen wir danach, nicht unterbrochen, nicht beendet zu werden, beschließen, den letzten auch nicht zu nehmen und irgendwann zu gehen, mit über den Stadtasphalt strudelnden Socken, bald barfuß. Gemeine Einsamkeiten flimmern über die Scheibe, durch den Dunst, und ich klemme Streichhölzer in meine Augenlider. Bei dem Gedanken, etwas nicht passieren zu sehen, beginne ich zu beben. Vor mir ziehen verschwommene Schlieren ins Land, ob du mich klarer siehst, kann ich nicht sagen, ich glaube, du siehst mich wieder neben Tisch oder so ähnlich. Ob du auch meine Konturen nachzeichnest, frage ich mich, und wie viel von mir du eigentlich greifen kannst, greifen willst. Die Versuche, dich zu fassen, der Glaube, kleine Teile zu erhaschen, aber wer kann sich da schon so sicher sein? Ich male dich mit schwarzer Tinte und denke, Atman wäre stolz. Die Leere, die auf den Rausch folgt, rauscht mir im Ohr, ist unerträglich, unmöglich zu fühlen, und deine Präsenz verlässt mich so zaghaft, wie ich deine verließ. Sie lässt Zug um Zug beleidigt aus dem Bahnhof trotten und sitzt immer noch in keinem Abteil. Sie schläft auf meiner Couch, auf meinem Schoß, später in meinen Armen ein, das erinnert mich an etwas, aber ich beiße die Zähne zusammen, jetzt muss ich sie wohl küssen. Entschuldige, das musste sein, werde ich sagen. Und sie atmet mir in den Nacken. Als sie aufsteht und geht, schlafe ich den Schlaf der Gerechten, als sie im Abteil sitzt, als mache sie das gerade zum ersten Mal. Die Erfahrungswerte liegen schwer im Magen, im Kopf laufen sie Langstrecke zu Trainingszwecken, aber sie stolpern ständig, als mache sie das gerade zum ersten Mal. Derweil ziehen verschwommene Schlieren vor ihren Augen vorbei. Was fehlt, sind die blau blinkenden Ampeln und die zur Sitzblockade ladende Hand.
Ein Garten irrt nie. Nur Gärtner gehen mal fehl. Das verwechselt sich.
Das richtig? War übrigens gerade Arabella Block.
Arabella Block.
Von Katrin Braun.
Ja.
Wenn Sie uns
noch eine Katrin, folgen so viele möchten, Katrins.
Dann gerne. Jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit. Ich mach Strecke dabei. Haben wir noch ein bisschen.
Also wenn ich darf, wir haben überhaupt nicht über Minos geredet. Ich würde ganz schnell versuchen, Ihnen nochmal die Geschichte von Minos und dem Labyrinth auf Kreta zusammenzufassen, folgendermaßen. Minos, ein Sohn des Zeus in Europa, der auf der Insel Kreta wohnte, bat seinen Onkel, den Meeresgott Poseidon, zum Erlangen der Königswürde und Abschreckung anderer Tonanwärter, ein Wunder zu gewähren. Er gelobte, was immer dem Meer entstieg, dem Gott zu opfern. Poseidon sandte ihm daraufhin einen prächtigen Stier und Minos wurde König von Kreta. Der Stier gefiel ihm jedoch so gut, dass er ihn in seine Herde aufnahm und stattdessen ein minderwertiges Tier opferte. Poseidon ergrimmte, schlug Minos Frau Pasiphae mit dem Gären sich mit dem Stier zu vereinen. Sie ließ sich von Daedalon ein hölzernes Gestell bauen, das mit Kuhhaut verkleidet war. Darin verbarg sie sich und ließ sich so von dem Stier begatten. Als Frucht dieser Vereinigung gebar sie Minotaurus. Minos ließ für das Mischwesen durch Daedalos ein Gefängnis in Form eines Labyrinths erbauen. Als Minos die Nachricht erhielt, sein Sohn Androgeos sei durch Zutun des Königs Aigeus von Athen ums Leben gekommen, brach er zu einem Rachefeldzug gegen Athen auf. Er konnte die Athener besiegen und erlegte einen grausamen Tribut auf. Alle neun Jahre Jahre mussten sie die 7 Jünglinge, 7 Jungfrauen nach Kreta senden, wo sie dem Minotaurus geopfert wurden. Schließlich löste Theseus, Sohn des Ageus und später sein Nachfolger als Herrscher, das Problem, indem er sich selbst mit der dritten Tributfahrt auf den Weg machte, um das Ungeheuer zu töten. Minos Tochter Ariadne verliebte sich in den Helden und half ihm mit den
Im Irrgarten. Im Irrgarten weiß man nicht mehr, wo man hinlaufen soll. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Zwischen den Zeilen, da steht nichts. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Ein lediglich gut gemeintes Angebot kann man schlicht dankend ablehnen oder eben auch annehmen. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Man muss schon wissen, was man will. So stellt man sich das doch klassisch vor, oder? Gut gemeint jedoch kann auch zu einem Irrgarten werden. Adverbiale Bestimmung der Art und Weise. Gut, aber bist wenn dann du selbst ganz alleine für dich. Im Nebel Teil 1 oder im Nebel der Orientierungslosigkeit. Einst, da schrieb er mir, er würde im Nebel tappen. Um 23 Uhr. Ich hatte mir keine Sorgen um ihn gemacht. Ich war mir sicher, er sorgte schon irgendwie für sich und würde bereits studieren. Klar, kam mir früh vor, aber ich glaubte ihm. So wie er auftauchte, verschwand er wieder. Und ich fand mich nun im Nebel. In einem diesigen Gemisch, in dem ich meine Hand nicht vor Augen sehen konnte. Einst schrieb er mir, er sei blind. Ich aber hatte seinen Blick stets als ruhig und geordnet empfunden. Ich habe die Sache gedreht, gewendet, gedanklich in jede mir auch nur erdenkbar mögliche Richtung durchgedacht. Einmal, da gab ich das Zeugnis seines jugendlichen Willens aus der Hand. Und daraufhin wurde es ganz, ganz schwarz um mich herum. Und ich fand mich nun ohne Augenlicht. Das klare und deutliche Sehen ist heutzutage mein schwächster Sinn. Sammeln wir also Synonyme für eine Richtung, einen Weg, Ausweg oder auch lediglich eine Orientierung. Es ist das sich anlehnen an. Und das macht man nebeneinander, nicht über oder untereinander.